Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
Hat sie gefallen?
Total. Ich bin einfach vom Glück geschüttelt und gerührt, um es mit James Bond zu sagen.
Wegen des Kaffeebechers, den ich
dir mitgebracht. Die Tassen sind ein Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass du in der Lage bist, so etwas Ästhetisches als Gastgeschenk mitzubringen.
Ja, und ich habe Croissants mitgebracht, die du dann ausnahmsweise gegessen hast.
Weil die Tasse einfach so schön ist. Also ja. Unser Konterfei, das ihr auch kennt.
Ja? Das Logo von Jogo Bonito das mit unseren Gesichtern.
Ja, und es ist einfach, es ist schön. Es ist ein ganz schönes, tiefes, dunkles Grün, ein leicht angealtertes Weiß dazu, innen grün, außen weiß, unser Bild dazu, grüner Griff.
Zwei Kaffeetassen für unser Frühstück.
Toll.
Kann man schon sagen, unser legendäres Frühstück? Nein, aber es wird immer mehr eine Tradition und ich freue mich jedes Mal zu dir zu fahren und das liegt vor allem am Fußball und nicht an dir. Das ist das Spiel des Lebens, Burkhard. Ja, damit ja. Musst du klarkommen.
Ja, ich komme damit auch klar. Spiel des Lebens ist heute unser Thema. Aber bevor wir da mal so richtig in die Vollen gehen, mein lieber Sven, müssen wir ein bisschen was nachkehren noch vom letzten Mal. Von den 10,97, von unserem Elfmeter-Festival.
War das wieder eine Folge?
Das war ein Spektakel. Alto Belli, es war so viel drin und doch nicht alles.
Also es ist ja so, in der Vorbereitung, kann ich ja mal verraten, ja. Man liest sich ja in alle Ecken und Windungen des Fußballs in der Geschichte, kommt hier hin und denkt, wie soll ich denn das alles, was ich jetzt in meinem Kopf habe, in irgendeiner Form sinnvoll loswerden? Geht's dir da anders?
Ja, ich wache immer, wenn wir aufzeichnen, wache ich in der Nacht vorher spätestens um 14:45 auf, hoffe, dass ich dann nochmal bis 5 schlafe und dann stehe ich eigentlich auf, um noch alles nochmal nachzulesen und mir zu überlegen, wie wir es präsentieren, weil wir schreiben ja nichts auf, also wir schreiben ja die Sätze nicht vor, sondern wir haben nur Stichworte und haben ein paar Bücher dabei, wo wir vielleicht mal was zitieren, aber ansonsten ist alles so, wie es uns gerade vor die Füße fällt.
In meiner Familie merken die, glaube ich, schon, dass ich bin nicht angespannt, aber ich bin so aufgeregt. Also bei vielem, was wir machen, haben wir, glaube ich, wahnsinnige Routinen. Ich glaube, man kann dich nachts wecken und du reportierst ein Spiel wie Heidenheim gegen Ingolstadt, oder?
Das weiß ich nicht.
Nein,
das
aber
das würde ich so jetzt so nicht stehen lassen, Sven.
Aber ich merke, dass so eine Nervosität
Heidenheim, Alter.
So eine Nervosität in mir hochsteigt vor jeder Produktion und ich auf einmal ich bin so abwesend dann, weil ich schon so in Gedanken bin und ich versuche, das alles in diese Flasche Jogo Bonito reinzustopfen. Ich weiß, es wird sowieso nicht gelingen, aber am Ende schmeckt es trotzdem, was wir trinken.
Ja. Eine Episode von 10,97 haben wir beim letzten Mal nicht erzählt. Das ist die Episode von Pelés 1000. Treffer für den FC Santos.
Ach, du willst schon nachwischen jetzt? Ja, warte mal, ich habe aber am Anfang eine kleine Überraschung für dich.
Ach so.
Wer ist das hier?
Ilja Richter.
Nee, Niederlande.
Niederung.
Klingt doch direkt so, oder?
Das stimmt eigentlich.
Ich habe so eine Oranje Brass Band direkt.
Ein Fußballspieler, der da singt.
Was me wer en loy? Also, da ist mir mal wieder was passiert oder etwas, was mich genervt hat. Wer ist das? Warte, jetzt kommt der in der Strophe. Jetzt, hör mal die Stimme. Nein.
Wir gingen nach der Boxe kicken von der Ferne.
Jürgen Kreuf. Ist das Kreuf? Ehrlich?
Alter. Du, die Österreicher haben wir bei Tu Felix Austria ja wirklich gelobt für ihre Musikalität.
Ja, Jörn Kreuf auch.
Das klingt halt so wie im Sauerlandstern, wenn Dutch Night ist, ne?
Super.
Ich find's auch cool.
Wir werden auch
das ist Jörn Kreuf.
Wir werden irgendwann die Folge machen müssen. Fußballer und ihre Verbrechen an der Musik.
Fußballer ohne Stimmgabel. Das wäre ein geiler Titel.
Ja, wir müssen es machen. Es gibt so viele Schätze, die da zu heben sind, mein Freund.
Also Spiel des Lebens heute wird es eine Folge. Es wird ernst, da bin ich mir sehr sicher. Es wird sehr nachdenklich. Es wird zum Teil auch brutal, fürchterlich. Es wird lustig. Johann Cruyff hatte sein Spiel des Lebens. Er hat viele gehabt. Aber ich finde, dass 5:0 sein erster Klassiko, als er für Barcelona gegen Real Madrid gespielt hat, 5:0 gegen Günther Netzer und Co. gewonnen hat. Das ist eine Episode, die hier jetzt erzählt werden muss, das als kleiner Teaser für heute. Aber du wolltest nachwischen, also ja, wieder
muss,
mal.
Muss ist ein sehr gutes Stichwort, Sven, denn wir müssen natürlich uns noch mit dem 1000. Tor von Pelé beschäftigen, das er für den FC Santos geschossen hat. Und dazu muss man Folgendes wissen. Pelé hat erstens als Aktiver gesagt, die feigste Art, ein Tor zu schießen, ist der Elfmeter.
Die feigste
Art? Die feigste Art, ein Tor zu schießen, ist der Elfmeter.
Was heißt das, die feigste? Moment, das geht feigste, mir zu schnell.
Du brauchst keine dumm. Kunst, du brauchst keine Qualitäten, du brauchst nichts darin. Er spricht im Prinzip alles, was man zum Fußball braucht, brauchst du beim Elfmeter nicht. Du musst den Ball nur...
Also er ist einfach da und dann du musst nichts dafür tun, dass du ihn bekommst. Und
du musst eigentlich auch nichts können.
Jetzt habe ich es verstanden mit Pelé, gut.
Die feigste Art.
Die feigste Art, okay.
Es ist die feigste Art. Und jetzt muss man sagen, dass Pelé im Herbst 1969 gemeinsam mit zig Millionen brasilianischen Fußballfans darauf wartete, endlich sein tausendstes Tor zu schießen für den FC Santos. Und es fiel und fiel und fiel nicht. Woche für Woche wartete Pelé also auf diesen Treffer. Er spielte und spielte. Und es führte zu ganz paradoxen Szenen, dass zum Beispiel, wenn Pelé auswärts spielte und er eine Großchance vergab, weil der Torhüter hielt, dann haben die gegnerischen Fans ihren Torhüter ausgepfiffen, weil sie dieses tausendste Tor unbedingt erleben
wollten. Die wollten dabei sein,
die wollten
wenn
dabei
Geschichte
sein.
Geschrieben wird.
Und so steigerte sich das immer weiter.
Wie cool.
Und Pelé hat in seiner Biografie geschrieben, ich wollte es endlich hinter mich bringen und gab mir große Mühe, aber ohne Erfolg. Gerüchte kamen auf, dass ich taktierte, weil ich das Tor in Rio oder in Sao Paulo schießen wollte, was ganz und gar nicht stimmte. Aber was konnte ich tun? Die Torhüter spielten gut, Pfosten und Latte gaben mir die Bälle munter zurück und meine Trefferquote sank auf unerklärliche Weise oder auf nur allzu erklärliche Weise angesichts des Drucks und der großen Aufmerksamkeit. Je mehr man von der Unsterblichkeit sprach, die dieses eine Tor mir verleihen würde, desto mehr wurde es zur Heldentat, die nie stattfinden würde. Aber natürlich fand sie irgendwann statt. Und zwar im November 1969, exakt 3 Monate nach der Mondlandung, schoss also oder landete Pelé auf seinem sportlichen Mond und zwar im Maracana, natürlich. Er spielte mit dem FC Santos gegen Vasco da Gama. Zweite Halbzeit. Pelé wird gefoult im Strafraum. Es gibt Elfmeter. Und der Mann, der sagte, dass es die feigste Art ist, ein Tor zu schießen, trat also an, um endlich den tausendsten Treffer zu erzielen.
Atenção, todo Brasil pode sair o milésimo gol de Pelé. Entrada no meio do gol para tentar neutralizar. Pelé na risca de carro para a cobrança. Expectativa em Maracanã. Prepara-se, Pelé pode fazer o milésimo no maior do mundo, o maior jogador de futebol.
Bester Spieler der Welt, habe ich verstanden.
Das ist schon noch Mensch,
ne?
So, und jetzt musst du dir vorstellen, in ganz Brasilien wird in diesem Augenblick das Kirchengeläut angestellt. Nein, das Kirchengeläut.
Achso, ja, ich dachte, es wäre irgendwie.
Nein, das
ja.
ist das Kirchengeläut. Spiel unterbrochen, Zuschauer strömen auf den Platz, die Spieler des Gegners von Vasco da Gama nehmen Pelé auf ihre Schultern, schenken ihm ein Trikot ihres Vereins, also von Vasco da Gama hinten mit der 1000 drauf, tragen ihn um den Platz. Pelé gibt Interviews an Radioreporter unten auf dem Platz. Das Spiel ist 20 Minuten lang unterbrochen und dann geht's weiter nach diesem tausendsten Treffer.
Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist doch kein Nachwischen hier. Wir sind schon mittendrin im Spiel des Lebens, oder?
Ja, aber die Geschichte musste ich.
Es ist so grotesk eigentlich, so ein Künstler Wahnsinn, ja. mit so einem Treffer dann, ne? Zum tausendsten Mal.
Ich finde es unglaublich, aber ich finde halt auch so dieses Drumherum, wie die anderen Fußballer in Brasilien auch auf dieses Tor hingefiebert haben, weil es eben sowas Besonderes gewesen ist. Jeder wollte dabei sein, kein Torhüter wollte es kassieren. Die sind also über sich hinausgewachsen regelmäßig und dann muss ein schnöder Elfmeter herhalten, um endlich das große Glück zu finden.
Wahnsinn, Pelé.
Ja, was für ein großer Fußball, den hätte ich gerne mal wirklich als Reporter gesehen und beschrieben.
Weißt du was, das macht mich immer wieder so glücklich, weil das eigene Leben ist ja auch ganz oft mittelmäßig oder komisch, wenn man denkt, das ist ja grotesk und warum klappt das jetzt nicht? Und das ist ja Murphy's Law, wie oft steht man da und denkt, ja, mir passiert sowas. Nein, allen passiert sowas. Mhm. Und auch einem wie Pelé. Ne? Und das ist so witzig. Heute, das fand ich ganz interessant, dass wir reden über das Spiel des Lebens und du hast gesagt im Vorgespräch, so ein bisschen bereiten wir ja zumindest einen Ablauf vor, hast du gesagt, Sven, bei den Dingen, die ich erlebt habe, die mich wirklich gepackt haben, spielte Schalke ganz oft eine große Rolle.
Ja, das stimmt.
Warum ist das so? Wir kommen ja immer wieder dahin.
Also das hat Glaube ich auf jeden Fall mit allem, was man assoziiert mit Schalke 04. Ne, mit dem, also Schalke ist für mich das Leben pur und immer gewesen. Und es hat aber auch mit diesen speziellen Spielen zu tun, die ich von Schalke schon übertragen habe. Also auch Europapokalspiele, Bundesligaspiele. Und das war ganz oft wirklich das ganz große Drama. Also ich erinnere mich an ein Champions-League-Spiel, Rückspiel, da hatten sie das Hinspiel 0-2 verloren gegen Real Madrid, spielten das Rückspiel und man dachte, keine Chance, Cristiano Ronaldo schießt die ab. Und es lief auch erst in die Richtung und dann auf einmal sah es aus, als könnte Schalke das wirklich drehen, das Ding, und könnte das wirklich noch gewinnen. Und dann lagen die 4-3 vorne und dann hatten die kurz vor Ende durch Hövedes die große Chance zum 5-3 und hätten, wenn er das gemacht hätte, wären sie tatsächlich weitergekommen.
Stell dir das mal vor.
Und du stehst da und denkst dir, Alter, das kann gar nicht sein, und du bist komplett in Aufruhr.
Da warst du als Reporter?
Da war ich als Reporter, ja.
Hast du noch andere Spiele?
Ja, das 5-2 bei Inter Mailand, als sie 5-2 gewonnen haben, als sie nach 40 Sekunden durch Savicevic schon mit 0-1 hinten lagen, da war Neuer noch im Tor. Und dieser Savicevic, der schoss, ich glaube, der war es, von der Mittellinie eine Bogenlampe und Neuer total überrumpelt, stand an der Strafraumkante, Ball hinten rein, Mailand führte 1-0, du denkst, naja, ist wieder typisch, ne, gehst in Italien, liegst hinten und so weiter. Mailand Titelverteidiger, keine Chance, fliegst raus. Und dann gewinnen die Nummer 5-2, Schalke 04. Eines der größten Fußballspiele, die ich je übertragen habe.
Ich spreche ja mit vielen Schalkern, bin da auf. Der letzte, mit dem ich gesprochen habe, war Juri Mölder. Ganz interessanter Mann. Sein Vater übrigens hat ja mit Johan Cruyff zusammen bei Ajax Amsterdam gespielt. Kommen wir später zu Johan Cruyff. Juri Mölder hat das Finale zum Beispiel, als sie den UEFA-Pokal gewonnen haben. Ich glaube, das war schon der allergrößte Titel. Die sind oft deutscher Fußballmeister geworden, ja nie Bundesligameister, aber deutscher Fußballmeister. Den DFB-Pokal haben die auch gewonnen. Aber wenn man über den ganz großen Titel spricht, ist es bei Schalke eigentlich immer der Gewinn des UEFA-Pokals, würde ich sagen. Und der hat diesen Pokal ja mitgewonnen, aber im Halbfinale, Finale war er dann verletzt, nicht dabei. Aber es war das Spiel des Lebens auch für Ingo Anderbrügge, der den ersten Elfmeter schießen musste. Und das war ein großer Moment. Werner Hansch war im Fernsehen der Reporter und das klang bei ihm so, bei diesem Spiel des Lebens.
Ich will nicht so weit gehen, dass jetzt nur Schalker-Fans in Deutschland an den Fernsehern sitzen. Aber doch sehr viele, nehme ich an. Anderbrügge gegen Paljuka. Ja! 1-0 Schalke. Das war der alte Ingo. Ein Knallbonbon gegen Paljuka.
Ja, Werner Hansch war gut informiert, denn in der Liga zuvor hatte ich zweimal hintereinander verschossen. Das hat es in meiner Karriere Gott sei Dank nicht gegeben. Aber in dem Zeitraum war das. Und dann überlegst du schon einen kurzen Moment mal darüber nach, gehe ich dorthin? Und ich wollte nicht kneifen, weil ich habe diese Elfmeter geschossen, nicht nur beim 4-0, sondern auch beim 0-0, beim 1-0 Rückstand. Du hast diese Anspannung und ich war ja bekannt für meinen Schuss. Ja, und Huub Stevens kam mit einem kleinen Zettel. Auf den Zetteln waren von 1 bis 5 runter durchnummeriert, aber bei 1 stand Ingo. Und er kam so, tippte mir auf die Schulter, als er dann die Schützen suchte, zeigte mir den Zettel. Und wie selbstverständlich, Ingo ist klar, ne? Ich schaute drauf, ja, Trainer. Das war so, ach, kriege ich heute Gänsehaut.
Ja, ich auch.
Das ist total emotional und ja, und dann war ich so im Tunnel.
Merkst du auch, dass Grenzen so verschwimmen zwischen unseren Folgen 10, 97 und Spiel des Lebens?
Komplett. Ich finde, es greift alles ineinander, ne? Und es hat mich so gefreut damals für Schalke 04 tatsächlich. Ich habe ja mit Schalke wirklich gar nichts zu tun. Ich habe übrigens gerade nochmal nachguckt, war nicht Savicevic, der damals das 1-0 machte für Inter, sondern Stankovic. Mhm. Also bevor wir jetzt hier wieder nachkehren müssen, gleich korrigiert.
Ja, auch so Vornamen aus den 40er Jahren werden ja gerne mal von euch da draußen korrigiert. Wir danken euch sehr und sind froh über alle Einwürfe von euch. Da kommen ja tolle Sachen. Auch ihr habt mich auf einen gebracht wie Helmut Dukadam. Sagt ihr dir was?
Ja, das war der Torhüter von Steaua Bukarest im Finale Europapokal der Landesmeister, ja, weiß ich nicht mehr, 88?
Es war 86.
86.
Am 7. Mai
gegen Barcelona.
War Torhüter, genau, gegen Barcelona und es ging ins Elfmeterschießen. Steaua Bukarest gewann den Europapokal der Landesmeister. Das muss man sich mal vorstellen in dieser Manchester City Paris Saint-Germain Welt, dass es tatsächlich einen Europapokalsieger der Landesmeister gab. In Sevilla wurde gespielt. Und dieser Helmut Dukadam, das ist ein Donauschwabe. Also er ist Rumäne, ne? Aber spricht auch gutes Deutsch und der hielt in diesem Elfmeterschießen 4 Elfmeter. Ja. Machte sich damit unsterblich und das ist total irre. Der hat dreimal die rechte Ecke gewählt aus seiner Sicht und hatte dreimal recht und er sagte, beim ersten Mal war es Zocken, beim zweiten Mal dachte ich, das folgt einer gewissen Logik. Die dritte Entscheidung war die schwierigste. Soll ich das nochmal machen?
Und hat gesagt, okay, ich versuch's nochmal und hat dann den auch pariert und beim vierten Mal ist er in die andere Seite gesprungen und nach links und somit hat er viermal tatsächlich gehalten gegen den FC Barcelona und Bukarest gewann den Europapokal der Landesmeister. Und die Handschuhe, also die gewinnen und auf einmal kommt ein Balljunge direkt zu ihm gerannt und will seine Handschuhe haben, hat er gesagt, nix da, die behalte ich. Mhm. Ja, und er war dann später mal in seinem Leben so klamm, dass er die verkaufen musste. Ärgert er sich heute sehr drüber. Ich glaube, der braucht das Geld jetzt nicht mehr. Aber der hat ja die dann für 3.000 Euro verkauft. Ja.
Helmut ist auch später Dukeram. Dann auch Präsident, glaube ich, geworden,
ja, ne? Von genau. Steaua Bukarest. Ja, und ist Gastronom in den Karpaten. Also wirklich, da hat er so einen Hof und ja, ist, glaube ich, ganz okay.
Draculas Eck.
Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Helmut Dukeram, ja.
Ich habe noch einen Hinweis gekriegt, weil es sich irgendwie rumgesprochen hat, dass ich ja gerne meine Bücher gucke und es gibt einen Schriftsteller aus Uruguay und da hat sich einer unserer Hörer, ich habe leider den Namen nicht aufgeschrieben, gemeldet und hat gesagt, hör mal, da gibt es einen
Mann. Einer unserer Hörer?
Ja.
Wie sagt man das so?
Hörerin?
Ja, wollte ich gerade sagen.
Nutzerin?
Also
Hörenden.
Einer kann man das so sagen, Juri? Ach nee, die hört uns jetzt nicht.
Aber nee. Also Horacio Quiroga. Ja, das Bezug ist quasi auf die Episode mit den verlorenen Siegern. Und es gibt also diesen Horacio Quiroga, von dem ich vorher auch noch nie was gehört hatte, uruguayischer Schriftsteller, der sich 1959 mit Zyankali aus dem Leben genommen hat, nach einer Krebsdiagnose. Also der wollte einfach auch dann die Dinge selber regeln. Und der hat also mal gesagt, da ging es also im Prinzip inhaltlich darum, wie kann man eigentlich als junger Mensch, und als Fußballer ist man ja in der Regel noch relativ jung, mit so plötzlichem Ruhm und dem drohenden Verlust von Ruhm umgehen. Und der hat also aufgeschrieben, wenn ein junger Mann unvorbereitet vom stärksten Rausch kostet, den ein Mann schmecken kann, dann verliert er zwangsläufig den Verstand. Das hat er über die jungen Fußballer geschrieben. Also wenn du es als junger Mann unvorbereitet erlebst, dann musst du verrückt werden. Du kannst es nicht aushalten. Und wir haben ja damals darüber gesprochen, wie das so ist bei den traurigen Helden von Weltmeisterschaften, Kohlmeier beispielsweise, Brehme von Gerd Müller.
Du möchtest das wiederholen, was nicht zu wiederholen ist, glaube ich.
Du willst es konservieren irgendwie.
Und das geht nicht.
Und das geht nicht.
Das ist selbst die allerberühmtesten, selbst ein Pelé wird Dinge in seinem Leben genau. Nicht konservieren können, wie den Moment, als er 70 zum dritten Mal Weltmeister wurde, als er 58 zum ersten Mal Weltmeister wurde und. Da ist sehr viel dran.
Ja. Wenn du als junger Mann unvorbereitet vom stärksten Rausch kostest, den ein Mann schmecken kann, Frau natürlich auch, dann verliert er zwangsläufig den Verstand.
Wollte ich gerade sagen, hier die Genderpolizei bei dir, also die Absolut. Hört die Folge ja auch ab mit liebe Hörer da ist und so.
Auf jeden Fall schon da in Alarm.
Ich sag der Chefin nochmal Bescheid, was du hier erzählst, ja? Burkhard, ja. Spiel des Lebens. Wir stellen uns jetzt mal hier hin, unweit von Köln.
Wuppertal, zoologischer Garten, bitte aussteigen, dieser Zug endet hier. Wuppertal, zoologischer Garten, bitte aussteigen, dieser Zug endet hier.
Aus den 70er Jahren. Wir Echt? Sind, ja, original, im Jahr 75. Ich war 3 Jahre alt, du warst
75?
Ernsthaft? Da fuhren noch so die ganz alten Bahnen rein.
Nur 8 oder 9 war ich da.
Ja, Wuppertal Zoologischer Garten. Also wir werden ja deutschlandweit gehört. Wuppertal hat ein ganz interessantes Stadion am Zoo. Mhm. Da spielt ja der Wuppertaler SV heute noch. Ja, aber mittlerweile in der 4. Liga. Wuppertal spielt aber auch mal im Europapokal. Die haben sich da qualifiziert.
Echt, waren die tatsächlich mal in Europa dabei? Das hätte ich jetzt nicht gewusst.
Eine Runde haben sie gespielt im Europapokal, sind aber dann ausgeschieden gegen die polnische Mannschaft Chorosow.
Chorosow.
Ja.
Königshütte natürlich.
Ja?
Hochkönigshütte.
Okay, also gegen die sind die ausgeschieden in der ersten Runde.
Chorosow.
Ja, bitte ey. Nippel Petrov, das geht nachts.
Furchtbar.
So, da sind die ausgeschieden. Sie spielten tatsächlich im UEFA-Pokal in der Saison 73-74. Ja, der Wuppertaler SV, der aufgestiegen war in die Bundesliga und tatsächlich in seiner Premierensaison. Günther Pröpper, sei Dank. Der große Günther Pröpper, der bis heute natürlich Wuppertal, also der hat bei der Stadt später gearbeitet und die Daumen drückt. Günther Pröpper war Dritter in der Bundesliga-Torjägerliste. Der hat die hochgeschossen auf Platz 4 in der Schlusstabelle.
Meister Pröpper.
Ja, Vierter in der Bundesliga. Also der war hinter Krass. Gerd Müller und Jupp Heynckes die Nummer 3 in Deutschland für den Wuppertaler SV. Ja, und die spielten dann tatsächlich, wir sind beim Spiel des Lebens, wie ich finde, es ist schon krass, gegen den FC Bayern München in der Abstiegssaison. Und zwar in der Saison 75-76 am 21. September in diesem
Stadion am Zoo, Burkhard, du wirst da schon berichtet haben, ja, du wirst da schon gesessen haben. Kannst du das mal beschreiben? Das ist nämlich direkt am Zoo. Man hört im Prinzip das Brüllen der Affen, hört man im Stadion. Nein, ne?
Hört man nicht, das ist Blödsinn. Man hört kein Brüllen der Affen im Stadion.
Aber wenn die Elefanten tröten, hört man das. Das ist fußläufig von diesem
Bahnhof. Ja, aber man hört es nicht.
Aber von dem Bahnhof.
Ja, vielleicht hört man es heute, weil da nur noch 800 Leute sitzen. Als ich da war, waren da ein paar tausend Leute.
Und da
Leute.
Kommt auch die Schwebebahn hin. Ja. Verstehst du, ich versuche hier ein schönes Bild zu malen
ja, von einem tollen Spiel. Ja, das ist aber untauglich. Ja, gut. Das war früher eine Radrennbahn. Das ist das Besondere an dem Stadion. Und man kann das heute noch erkennen, dass das früher eine Radrennbahn gewesen ist. Und der untere Teil der Haupttribüne steht heute noch unter Denkmalschutz.
Es waren auf jeden Fall selige Zeiten. Bayern München war nicht deutscher
kalt.
Meister.
Es ist total kalt in dem Stadion.
Und sie warteten auf ihren nächsten Titel, die Bayern. Wir sind im Jahr 75 und der nächste sollte erst im Jahr 1980 kommen.
Das heißt, ach, das waren ja selige Zeiten.
Das sind selige Zeiten, ich habe es doch gesagt. Ne? Horst Butz war Trainer vom Wuppertaler SV, der ja auch in Turin als Profi unterwegs war. Und da hat es ja auch mal einen Flugzeugabsturz gegeben und er war dann in der Mannschaft, die Turin, das war ja die Top-Mannschaft bis 49, bis zu diesem schweren Flugzeugunglück. Und dann wurden die erst wieder 1975 italienischer Meister. Also das ist ein ähnliches Drama wie bei Manchester United mit dem
Busby Babes.
Nichtsdestotrotz, der war Trainer vom Wuppertaler SV und Wuppertal wiederum spielte gegen die Bayern. Da waren 5 Weltmeister in der Mannschaft und es war ihr Spiel des Lebens. Und Günther Pröpper in der 18. Minute ging er nach vorne.
Pass zu Pröpper, nicht in Abseitsposition. 1:0 für den WSV nach 18 Minuten. Meyer versuchte noch den Winkel zu verkürzen, vergeblich.
Einfach mitreißende Reportage.
Absolut.
Mich hat das richtig gepackt. Naja.
Aber so war das damals.
Sie führten mit 3:0 in der 60. Minute und dann kam noch Uli Hoeneß und verkürzte auf 1:3 aus Sicht der Bayern. Aber sie haben halt tatsächlich verloren beim Wuppertaler SV. Und das ist auch wieder so grotesk. In dieser Saison gewannen sie zwar gegen Bayern München, aber nur noch ein weiteres Mal. Und sie stiegen sang- und klanglos ab in dieser Saison mit nur 2 Siegen.
Mit 2 Siegen?
Ja.
Die waren genauso schlecht wie Tasmania.
Ja. Nein, Tasmania war aber insgesamt noch schlechter als der Wuppertaler SV. Ja.
Krasser Scheiß.
Spiel des Lebens, würde ich sagen, für den Wuppertaler SV gegen Bayern München.
Ja. So, und jetzt der Übergang. Ja, da bist du genauso gespannt wie ich, wie wir jetzt den Übergang hinkriegen.
Ach, geht's jetzt? Ja, wir haben es ja vorbesprochen. Jetzt wird es
ernsthaft. Jetzt wird es echt ernsthaft. Und aber ich habe vorher gedacht, wenn wir über Spiel des Lebens reden, dann müssen wir auch über Fußball im Konzentrationslager mal sprechen. Und da wurde tatsächlich mehr Fußball gespielt, als man das heute annehmen würde. Ja, also in vielen Konzentrationslagern gab es tatsächlich Lagermannschaften und da spielten dann Lagerinsassen gegen Aufseher oder bestimmte Lagerblöcke spielten gegeneinander. In Theresienstadt beispielsweise, das war sozusagen das Vorzeigeghetto, das die Nationalsozialisten eingerichtet hatten. Da wollten sie ja dann quasi zeigen, dass sie mit den Juden gut umgehen und da gab es beispielsweise sogar eine eigene Ghetto-Liga, ne, da spielten dann irgendwie die Bäcker gegen die Fleischer und so weiter und spielten eine eigene Meisterschaft aus. Selbst in Auschwitz wurde Fußball gespielt, unregelmäßig natürlich. Aber
da bekommt ja der Titel Spiel des Lebens ja
in ganz anderen Sinn, da geht es wirklich ums Leben. Da geht es ums nackte Überleben tatsächlich und der Fußball spielte da in Auschwitz eine große Rolle. Und die Geschichte, die ich heute erzählen will, ist die Geschichte von Arno Böhm. Arno Böhm, Berufsverbrecher, einer der ersten Insassen, der zählte zu den ersten 30 Gefangenen in Auschwitz, hatte die Häftlingsnummer 8 eintätowiert und der arbeitete da als Kapo, also als Aufseher quasi für die Nazis und machte sich da durch besondere Brutalität einen Namen, wurde nach dem Krieg und nach der Befreiung des Lagers von den Überlebenden als primitiver Sadist beschrieben. Das war noch die freundlichste Beschreibung. Also dieser Arno Böhm saß wegen mehrfachen Mordes in Auschwitz ein und wurde dann im Frühjahr 1944 endlich, erfüllte sich sein Berufswunsch, in der SS aufgenommen. Also durfte raus aus der Baracke und wurde in die SS aufgenommen und hatte sich gesagt, Mensch, zum Abschied in Auschwitz kriegen die Mitgefangenen noch ein besonderes Präsent von mir. Und er hat dann ein Fußballspiel organisieren lassen. Er war nämlich auch begeisterter Fußballer. Und einer der Überlebenden aus diesem Lager, Jakob Zur, der hat später beschrieben, wie dieses Fußballspiel zustande gekommen ist.
Als Abschiedsgeschenk für die Lagerinsassen organisierte Böhm ein Fußballspiel. Und zwar zwischen den Deportierten, die im September aus Theresienstadt eingetroffen waren, und denen vom Dezembertransport. Er selbst spielte in der Septembermannschaft.
Ja, Dann gab es also dieses Spiel und das war natürlich nochmal so ein gesellschaftlicher Höhepunkt tatsächlich im Konzentrationslager. Viele Zuschauer und Arno Böhm war sozusagen die dominante Figur in diesem Spiel und Jakob Zur, der selbst ein Fußballer gewesen ist, der aber nicht mitspielen konnte, weil er eine schwere Knieverletzung hatte, der hat es so erlebt.
Sie spielten 7-7 und die Spieler der Septembermannschaft spielten jeden Ball auf Böhm, wirklich jeden. Es lag Schnee und das Spiel war eine Farce, weil Böhm alle Tore erzielte. Der Dezember-Torhüter hieß Warenhaupt. Er öffnete absichtlich seine Beine, damit die Schüsse von Böhm auch durchrutschen konnten.
So, und ich habe es ja angekündigt, dass es da wirklich um Leben und Tod tatsächlich gegangen ist. Denn nach diesem Spiel, bei dem Böhm ja für die Septembermannschaft gespielt hat, sollte man ja nun annehmen, dass die anderen quasi eine Strafe erdulden mussten. Aber es war genau umgekehrt.
Böhm sagte seinen Mitspielern, dass sie jetzt zur Belohnung in ein Arbeitslager wechseln würden. Das war natürlich eine Lüge. Sie kamen alle dorthin, wo man sofort umgebracht wurde. Aus der Dezembermannschaft suchte er dann Leute aus, die jetzt als Barackenaufseher arbeiten sollten. Irgendjemand musste ja die ermordeten Vorgänger aus der Septembermannschaft ersetzen.
Ja, dieser Böhm hat also seine Mitspieler umbringen lassen, mit denen er dieses Spiel gewonnen hatte. Es ist so perfide, das kann man sich gar nicht ausdenken. Sowas, ich finde es so unglaublich. Und noch unglaublicher ist, dass Böhm tatsächlich den Zweiten Weltkrieg überlebt hat. Er kam in russische Kriegsgefangenschaft 1950 zurück nach Deutschland, lebte dann in Frankfurt noch unbehelligt bis 1962. Dann ist er gestorben und damit kurz vor Beginn der sogenannten Auschwitz-Prozesse, als ja quasi diese ganze Judenvernichtung erstmal irgendwie ins Bewusstsein der Deutschen reingeschaufelt wurde durch diesen Prozess. Und ich habe einen Literaturtipp noch, also für diejenigen, die sich für diese Zeit interessieren, vor allen Dingen für die Auschwitz-Prozesse. Es gibt einen großartigen Roman von Annette Hess, der heißt Deutsches Haus. Und da spielen diese Auschwitz-Prozesse in Frankfurt eine zentrale Rolle. Und wer sich dafür interessiert, das ist brillant geschrieben, kann ich auch als Hörbuch nur empfehlen. Also Annette Hess, Deutsches Haus, ganz heißer Tipp von mir, ist wirklich großartiges Buch.
Gedankenpause.
Kurze Gedankenpause und dann geht's weiter.
Düster.
Ja.
Und selbst an der Stelle triffst du den Fußball.
Es ist furchtbar. Also ich bin jetzt auch froh, dass es durch ist, aber ich wollte es unbedingt mal erzählen, weil das einfach unvorstellbar ist. Ne? Ja. Es ist wirklich unvorstellbar, aber selbst in dieser finstersten, dunkelsten Stunde der Menschheit hat es Fußball gegeben.
Auch dann, Musik? Auch?
Ja, natürlich das Auschwitz-Orchester. Absolut.
Ja, okay. Aber wohin geht's jetzt?
Wir bleiben noch kurz im Krieg tatsächlich. Okay. Das große Spiel oder das Spiel des Lebens hat auch Fritz Walter gespielt und er hat aber selbst in seiner Biografie gesagt, dass sein großes Fußballspiel nicht etwa das Endspiel von Bern gewesen ist, also als er Weltmeister geworden ist, sondern dass es das 10 Jahre vorher gegeben hat oder 9 Jahre vorher, nachdem er gefangen genommen worden ist. Der kam zuerst in US-Gefangenschaft und ist dann später dann in sowjetische Gefangenschaft überstellt worden. Kam dann in so einen Güterwaggon und wurde Richtung Osten kutschiert, so wie viele andere tausend deutsche Kriegsgefangene auch. Und die kamen dann in so ein Zwischenlager in Rumänien und mussten also warten, wie es weitergeht. Und ja, Fritz Walter ist dann quasi aus dem Waggon raus und hat gesehen, dass auf dem Gelände dieses Gefangenenlagers Teile der Wachmannschaften mit Lagerinsassen Fußball gespielt haben. Und das hat ihn dann quasi einfach inspiriert, nach 2 Wochen im Güterwaggon, der hat sich kaum bewegt, einfach mitzukicken.
Wir waren zwar 14 Tage im Güterwagen unterwegs, das hat mir aber nichts ausgemacht. Ich habe dann halt ein bisschen angefangen, mit dem Absätze zu spielen. Und da haben die mich sofort in ihre Soldatenmannschaft genommen. Und ich bin nicht mit den Transporten weggekommen. Und habe dann in der Soldatenmannschaft immer sonntags gegen die Rumänen da mitgespielt. Und dann plötzlich hat es geheißen, alle, die aus Belgien sind, Luxemburg, Holland, Franzosen und so weiter, die werden nach Hause geschickt. Und dann hat der Louis Goyda gesagt, Fritz Walter, Franzose. Ich sage, nee, ich bin Deutscher, nichts Franzose. Und dann ist die Truppe zusammengesetzt worden und ich bin mit dem Güterwagen nach Wien gekommen. Und da war gleich wieder Rapid Wien da und da wollten die mich auch da behalten. Da habe ich gesagt, nee, heim. Und so bin ich nach Hause gekommen. Am 28. Oktober, drei Tage vor meinem Geburtstag. Das war Sensation, ja.
Ja, und so hat er den Krieg überlebt. Und andere sind dann eben weiter in die Sowjetunion gebracht worden, in ganz entfernte Gulags. So heißen ja diese Konzentrationslager bei den Russen oder bei den Sowjets damals. Und sind dann erst, entweder sind sie da gestorben oder sind erst viele Jahre später dann nach Deutschland zurückgekommen.
Fritz Walter. Ja, und jetzt sehen wir wieder einen, glaube ich, Silberstreif am Horizont nach diesen düsteren Jahren. Nachkriegszeit. Ja. Fußball, wir verbinden das immer mit 54, mit dem Wunder von Bern, aber das greift ein bisschen zu kurz, nur darauf zu gucken, oder?
Finde ich auch. Also ich glaube, es gibt vielleicht sogar, ja, ich will nicht sagen gesellschaftspolitisch, aber für Deutschland vielleicht ein noch wichtigeres Spiel tatsächlich als das Endspiel 54, ein Jahr später, nämlich hat die deutsche Mannschaft zum ersten Mal in der Sowjetunion gespielt, zum ersten Mal überhaupt in ihrer Geschichte, 1955 im Sommer in Moskau, und das war natürlich ein ungeheures Politikum, weil die Deutschen im Prinzip ja gar keine Verbindungen oder Kontakte in die Sowjetunion hatten. Der Krieg war 10 Jahre vorbei, die Sowjetunion hatte 22 Millionen Opfer zu beklagen. 22 Millionen. Und der Krieg lag 10 Jahre zurück. Jetzt überleg dir mal, was du vor 10 Jahren gemacht hast. Da hast du auch schon Liga Live moderiert. Also, verstehst du, die Zeitspanne ist gar nicht so groß von 45 bis 55.
Stalin war aber nicht mehr der Diktator, es war Chruschtschow.
Genau, Stalin war tot.
So, das war ein ganz wichtiger Wendepunkt in der sowjetischen Geschichte auch. Auch der Öffnung nach diesem Zweiten Weltkrieg, zumindest hin zu den Deutschen. Ja. Und Verhandlungen fanden ja auch statt.
Ja, aber ein paar ehemalige Kameraden von Fritz Walter und viele andere tausend Deutsche waren nach wie vor in russischer Kriegsgefangenschaft und warteten darauf, endlich nach Hause zu können. Mhm. Und das war natürlich ein großes Thema in Deutschland. Und gleichzeitig versuchten die Sowjets aber auch unter der Führung von Chruschtschow nun quasi so eine Art der Entspannungspolitik zu betreiben. Also sie versuchten quasi Kontakte, diplomatische Kontakte nach Deutschland aufzubauen. Und sie luden zunächst die deutsche Fußballnationalmannschaft als Weltmeister ein zu einem Freundschaftsspiel. Und die Deutschen haben dann nach längerer Überlegung zugestimmt und haben gesagt, okay, wir kommen. Und das haben sie gemacht, ohne das mit der Politik abzusprechen. Also ohne Adenauer zu fragen, den Bundeskanzler, ist das okay für euch, wenn wir dieses Länderspiel machen in der Sowjetunion, in Moskau, was natürlich ein Riesenpolitikum gewesen ist. Und als Adenauer davon Wind gekriegt hatte, war der pottensauer.
Kann ich mir vorstellen. Und
dann haben sie versucht, quasi hinter den Kulissen das Spiel noch abzublasen. Das war aber nicht mehr, die Kuh konntest du nicht mehr vom Eis holen. Das war einfach jetzt in trockenen Tüchern. Und dann hat man quasi gleichzeitig auch eine Einladung bekommen und auf politischer Ebene sich quasi mit den Sowjets auseinanderzusetzen. Und dann war klar, okay, erst kommen die Fußballer und dann 2 Wochen später kommt dann Adenauer mit seinem Tross nach Moskau.
Ich meine, das war ja auch eine ganz dynamische weltpolitische Lage. Das war Kalter Krieg, das waren 4 Sektoren in Berlin, das waren Alliierte, das war die Frage der Neutralität Deutschlands, welche Rolle überhaupt deutsch-deutsche Teilung, Anerkennung der DDR als solche. Da standen so viele Fragen im Raum, Dinge, die noch geklärt werden mussten, die gar nicht geklärt waren. Und in diesem Umfeld muss Adenauer nach Moskau fliegen, als einer, der gesagt hat, Westanbindung ist mein Thema. Ich will nicht die Ostanbindung, die Willy Brandt dann später gelebt hat. Adenauer hat ja ein ganz anderes Ding. Wir müssen nach Frankreich gucken, ne? Genau. Er und de Gaulle und auch er und die Amerikaner. Also da war Adenauer ja im Prinzip der Mann, der auf Feindesland traf in der UdSSR da. Mhm. Und aber trotzdem versuchen musste, die Kriegsgefangenen nach Hause zu bringen. Das ist ja total eine spannende Situation.
Und die Deutschen haben, also die deutschen Fußballer und Sepp Herberger, ihr Trainer, haben das Spiel total ernst genommen. Also für die war das eine ganz wichtige Nummer.
Sportlich?
Sportlich total ernst genommen. Also sie wussten um die diplomatische Bedeutung, aber sie wollten den Sport quasi im Vordergrund lassen. Und Herberger hat 2 Monate vor diesem Freundschaftsspiel, hat er nur im Hinblick auf dieses Spiel in Moskau ein Trainingslager veranstaltet in München. Das war damals total unüblich. Und dann sind sie also endlich hin. Es war dann im Spätsommer 1955 und Fritz Walter stand also mitten in Moskau und stand der deutschen Wochenschau aus der DDR Rede und Antwort.
Ja, meine Kameraden und ich, wir freuen uns über die ehrenvolle Einladung, hier in Moskau spielen zu dürfen. Und wir wollen alles tun, was in unseren bescheidenen Kräften steht, um hier ein ehrenvolles Ergebnis in Moskau zu erzielen.
Ja, einer, der auch dabei war in der deutschen Delegation, war Herbert Zimmermann als Reporter. Ja, den kennen viele natürlich als die Stimme von Bern, der Endspielreporter 54 Deutschland gegen Ungarn. Aus, das Spiel ist aus. Und der war nun also mit in Moskau. Und bei Herbert Zimmermann muss man sagen, dass der ja auch eine sehr bewegte Kriegsvergangenheit hatte. Der war Panzerhauptmann und er war also wirklich bis zur letzten Patrone war der im Einsatz gegen die Russen. Und der musste also nun auch zurück ins Herz des Feindeslandes. Also durfte zum ersten Mal in seinem Leben nach Moskau. Mit dem Panzer ist er nicht hingekommen. Mit dem Flugzeug dann 10 Jahre später schon und sollte dann nun dieses Spiel übertragen. Und Herbert Zimmermann wusste natürlich auch, war ein kluger Kopf, der wusste natürlich auch, du kannst jetzt hier nicht irgendwie ein ganz normales Fußballspiel übertragen, sondern er wollte den Deutschen zu Hause, weil das ja ein exotischer Reiseort war, Moskau, natürlich. Da kamst du ja eigentlich nicht hin, ja, klar. Wollte Herbert Zimmermann denen also auch seine persönlichen Eindrücke schildern und hat dann quasi aus der Fußballreportage zeitweise eine Reisereportage gemacht.
Der Gesamteindruck der Monumente war doch so gewaltig, dass wir zu dem Schluss gekommen sind, dass alles, was hier der Gemeinschaft dient, Staatsbauten oder Untergrundbahnen, alles das ist geradezu hervorragend und vorbildlich. Daneben aber liegen dann kleine Holzbauten, liegen Hütten und alle diese Dinge, die lediglich den Einzelmenschen zugedacht sind. Nun, um die sieht es um einiges schlechter aus. Wenn Sie zum Beispiel für schlechte Schuhe 300 Mark bezahlen müssen, dann ist das schon ein ganz schöner Batzen.
Ja. In einer Reportage hat er das so erzählt.
Das Spiel lief und er hat das Spiel quasi übertragen, natürlich. Ne?
Das hat ja was von Karl May. Also,
ja,
also
total. Bisschen, ja. Ja. Also er hat sich da auch nicht wohl gefühlt. Das hat er später auch zu Protokoll gegeben. Also das war eben, also er hat immer noch dieses alte Feindmuster nicht ablegen können. Er ist das nicht losgeworden da in Moskau.
Ich finde, ne? Aber Moskau ist auch eine komische Stadt. Das wird 55 Jahre. Wir waren ja auch da bei der WM in Russland und dann Downtown Moskau, Roter Platz und so. Man geht da natürlich hin und schaut sich das alles an. Ich habe mit dieser Stadt ein bisschen gefremdelt. Das muss ich sagen. Es ist ja erschlagend. Ich fand sie erschlagend, diese Stadt.
Ja.
Ich musste mir die Perlen da suchen, die sind dann auch wirklich schön, diese historischen Bauten, aber ja.
Ja. Ich bin grundsätzlich nicht so gerne in Russland. Ich fühle mich da einfach zu fremd.
Ja, ich auch.
Aber kommen wir zurück zu 55. Das Besondere, oder es gab ja viele besondere Facetten an dieser Geschichte. Eine Facette, es durften 1500 Fußballfans aus Deutschland, ich sage bewusst Deutschland, nicht Westdeutschland oder Ostdeutschland, sondern aus Deutschland, durften auch nach Moskau. Das war also eine Vorgabe für dieses Spiel. Und das Besondere war aber, dass die Reise nur durch das DDR-Reisebüro angeboten wurde. Das heißt, wenn du als Westdeutscher nach Moskau wolltest, um das Spiel zu verfolgen, musstest du in Devisen für die Reise zahlen. Über das DDR-Reisebüro bist du dann 3 Tage, 3 Nächte mit dem Zug von Ostberlin rüber nach Moskau kutschiert. Und diese Reise kostete zwischen 750 und 1000 Westmark oder D-Mark.
Das ist viel Geld.
Das war 1955, ich glaube, man würde heute wahrscheinlich sagen, über 10.000 Euro, würde ich mal so jetzt über den Daumen sagen. Also unglaublich viel Geld. Ja. Und was glaubst du, wie viele Leute haben sich beworben aus dem Westen, die so eine Reise machen wollten?
Ich glaube, dass das nicht viele waren, weil die Leute noch 10 Jahre nach dem Krieg ein bisschen Angst und Misstrauen hatten.
Es waren mehr als 10.000. Man hat dann irgendwann keine Anträge mehr angenommen.
Findest du das viel?
Total viel. 10.000 Leute wollten 1.000 D-Mark bezahlen, um eine 3-tägige Zugreise nach Moskau anzutreten.
Ein Jahr nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft?
Ich finde, das ist total viel.
Okay.
Also das Skurrile an der Nummer war, dass da viele Frauen dabei waren, die diese Reise mit antreten wollten, weil sie dachten, wenn sie nach Moskau fahren, könnten sie im Herz der Sowjetunion eher Informationen darüber erhalten, was mit ihren verschwundenen und vermissten Ehemännern passiert ist. Also die haben quasi das war die einzige Möglichkeit, da hinzukommen. Und dann waren sie da und haben halt gedacht, wenn wir jetzt da sind, dann finden wir irgendwo vielleicht durch Zufall eine Information, wo der Ehemann sich aufhält. Und das hat einfach dafür gesorgt, dass da viele alleinstehende Frauen hingefahren sind damals.
Irre, ja, zu diesem Spiel.
Ja, und in der DDR-Wochenschau wurde das natürlich, was die Propaganda angeht, entsprechend ausgeschlachtet.
Freie Fahrt für die Freunde des Fußballs aus beiden Teilen Deutschlands nach Moskau zum Spiel des Jahres. Sowjetunion-Westdeutschland. 1500 Deutsche aus dem Westen und dem Osten unseres Vaterlandes konnten die Reise in das Land des Sozialismus antreten.
Ja, das Vaterland des Sozialismus. Wie gesagt, Herbert Zimmermann saß auch da und hat natürlich sich dann irgendwann auch ein bisschen auf Fußball konzentrieren müssen. und hat dann erlebt, dass bei wirklich tropischen Temperaturen die sowjetische Mannschaft, die übrigens 1952 von Stalin aufgelöst worden war. Nach den Olympischen Spielen in Helsinki hat Stalin gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf diese Fußballnationalmannschaft, weil sie gegen Jugoslawien verloren hatte, gegen Titos Jugoslawien.
Und Tito war ja auch ein Spezi, der Einzige, der da aufmuckte.
Der Einzige, der aufmuckte, und es war ein Intimfeind von Stalin. Ja. Und gegen Jugoslawien zu verlieren, war ein absolutes No-Go. Mhm. Und er hat die sowjetische Fußballnationalmannschaft aufgelöst, und erst nach seinem Tod, nach dem Tode Stalins, gab es wieder eine Fußballnationalmannschaft, und die hatten die ganz klare Prämisse, dieses Spiel zu gewinnen. Es gab nichts anderes. Das war den Sowjets bierernst. Und es stand also auch für die sowjetischen Fußballer eine ganze Menge auf dem Spiel.
Ja, wie heißt er denn nun? Maslonkin heißt er. Und der spielt ab zu Tatuschin. Tatuschin alleine durch. In den Strafraum eingedrungen. Fintiert immer noch. Nur noch 8 Meter vom Tor entfernt. Schuss, Tor! Jupp Posipal, warum hast du nicht angegriffen? Warum hast du den Tatuschin 12 Meter laufen lassen? Du bist zwar aus Hamburg und ich auch und wir sind befreundet, aber den musstest du angreifen. Und so steht es nach genau 16 Spielminuten im Dynamo-Stadion in Moskau. 1:0 für Russland.
Für Russland?
Ja, ja. Aha. Ich wollte mal, hab extra abgewartet. Ne? Also so waren damals eben auch
also die... Also nicht die Sowjetunion, die Sowjetunion oder die UdSSR.
Aber für Herbert Zimmermann war es Russland. Es war der Feldzug gegen Russland.
Russlandfeldzug.
Und er war im Herzen des Feindeslandes.
Barbarossa, aber...
Absolut. Und er hat auch in dieser Reportage, hat er also wirklich auch kommentiert, als würde er sich im Panzer befinden und als würden die Russen mit ihren Panzern auf ihn zufahren. Und die Deutschen haben also eine heldenhafte Abwehrschlacht da geleistet. Im Herzen dieser Abwehrschlacht übrigens Fritz Herkenrath, Torhüter von Rot-Weiß Essen, der sich so an dieses Reiseabenteuer erinnert.
Ich möchte weniger das Spiel so in den Vordergrund stellen, sondern einfach, dass wir die Gelegenheit hatten, nach Moskau zu fliegen.
Mhm. Herkenrath, bei dem Namen klingelt es immer. Wenn Warum? Ich mit Toni Schumacher spreche, Herkenrath war ja auch Torhüter, der mit seinen Eltern dann da sitzt, in der kleinen Arbeiterwohnung in Düren, wo er groß wurde, und dann, wenn die Familie beisammen saß, die sangen manchmal auch trübe Lieder und ich weiß nicht was, aber wenn Toni so ein bisschen für Stimmung sorgen sollte, dann haben die Eltern immer gesagt, Toni, mach doch mal den Herkenrath.
Echt?
Ja, und dann ist er durchs Wohnzimmer geflogen, hat da Paraden gemacht und die Eltern waren ganz stolz auf ihren Jungen, Toni Schumacher.
Herr Fritz Herkenrath muss ein richtig guter Keeper gewesen sein. Mhm. Der hatte den Spitznamen der fliegende Schulmeister. Der hatte also auch eine pädagogische Ausbildung. Ja. Mhm. Der hatte sich zum Lehrer, hat auch studiert. Und das Irre an der Geschichte bei Fritz Herkenrath ist, dass der natürlich auch einer für Herberger 54 gewesen war. Mhm. Ne? Aber er machte mit Rot-Weiß Essen, seinem Heimatclub, machte der vorher noch eine Südamerika-Reise. Und im Anschluss an die Südamerika-Reise kriegte der ein Angebot, in den USA quasi auf Kosten der USA noch 2 oder 3 Wochen herumzureisen, um sich das Hochschulsystem anzugucken, um da quasi noch Dinge zu lernen, die er aus der Ferne nicht lernen konnte.
Und so ist der Turek ins Tor gekommen?
Nein, der Herkenrath war nur als Ersatzkeeper vorgesehen und hat dann dem Boss oder dem Chef abgesagt. Und hat dann gesagt, nee, jetzt mache ich die Reise, und ist dann nicht mit in die Schweiz gekommen.
Da war er dann eben in Moskau bei diesem Spiel, und da war das
spannende Spiel
für sich wichtig, da zu sein, ne, für ihn.
Spannendes Spiel übrigens, auch ein hochklassiges Spiel. Nach dem 1:0 für die sowjetische Mannschaft gelingt Fritz Walter relativ schnell der Ausgleich, und der klang dann im sowjetischen Radio so.
Fritz Walter und Jörg. Das sagt ja schon mal. Ответный гол в ворота советской команды. Игра как бы начинается сначала. Ведь счет ничейный. 1-1.
Adjim, schon sitze ich gefühlt im Schatten des Flügels einer MIG und höre diese Reportage, oder?
Adjim, Adjim. Übrigens, wo du gerade darüber sprichst, wo man das hört, dieses Spiel. Also diese deutschen Kriegsgefangenen, die es damals ja noch zu Tausenden gab, die haben dieses Spiel auf ihren Appellplätzen gehört. Und du musst dir vorstellen, die sitzen also irgendwo in der sowjetischen Steppe, irgendwo in Sibirien oder irgendwo am Polarkreis oder keine Ahnung wo, und hören dieses Spiel. Und dieses Spiel beginnt natürlich mit der deutschen Nationalhymne. Das heißt, die deutsche Hymne ist quasi auch übertragen worden und die deutschen Kriegsgefangenen hören zum ersten Mal die Hymne ihres Vaterlandes im Kriegsgefangenenlager tief irgendwo in der sibirischen Steppe und wissen gar nicht, wie es mit ihnen selbst weitergeht und hören zum ersten Mal wieder also vertraute Töne.
Er friert schon wieder das Blut in meinen Adern, so wie zum Schluss unserer vergangenen Folge. Bei 1097, als du mit der Lieblingsmusik von Lady Di kamst, mit deiner Schlussgeschichte, mich packt das. Stell dir das mal vor, du bist da tatsächlich in Sibirien und hörst dann diese Musik auf dem Appellplatz. Das ist ja, das kannst du ja mit Worten gar nicht mehr packen. Das wird dich ja komplett überwältigen. Und du denkst, die kommen jetzt und vielleicht die Hoffnung keimt ja dann auch. Man wird ja dann auch reden. Was machen die da? Vielleicht holen die uns ja hier raus. Die Not ist ja groß.
Ja, total. Also ich finde es auch total beklemmt.
Das Spiel, kommen wir wieder zum Spiel, oder?
Ja, kommen wir wieder zum Spiel selbst. Das haben die Deutschen dann am Ende mit 2-3 verloren. Und man muss sagen, das war im Prinzip das beste Ergebnis für alle.
Meinst du, die haben absichtlich verloren, um die Sowjets so umzustimmen, dass sie dann die letzten Kriegsgefangenen rauslassen?
Nee, glaube ich nicht, dass sie so weit gedacht haben. Aber letztendlich war es das perfekte Ergebnis, weil die Sowjets hatten ihren Sieg. Die Fußballer aus der Sowjetunion hatten die Gewissheit, dass sie weiter Fußball spielen dürfen, dass es die Nationalmannschaft weiterhin gibt. Die Deutschen haben viel Applaus gekriegt für ihr Auftreten. Das ist im Prinzip auch ihre Aufgabe gewesen, da quasi den ersten Schritt in Richtung Versöhnung zu gehen. 2 Wochen später ist Adenauer dahin und hat dann die letzten deutschen Kriegsgefangenen rausgeholt aus der Sowjetunion und auch in der deutschen Wochenschau waren die Töne, also der DDR-Wochenschau waren die Töne nach diesem Spiel eigentlich ganz versöhnlich.
70. Minute gegen Maslonkins Bombe ist Herkenrath machtlos. Es steht 2-2. In der 74. Minute fällt die Entscheidung. Liebrich wehrt ab. Der Nachschuss von Iljin ist unhaltbar. 3-2 gewinnt die Sowjetunion die Sonnenschlacht im Dynamo-Stadion.
Boah. Zwischenzeitlich war hier in der Küche auch die Genderpolizei, aber wir haben bislang uns nichts zu Schulden kommen lassen. Deine Frau hat noch nichts zu beanstanden, höchstens bei dir mit den Hörern, ne? Das werde ich dir gleich noch sagen.
Ja.
Hab ich Spaß dran.
Du bist echt eine alte Petze.
Ich bin eigentlich keine Petze.
Doch.
Ja. Ja. Burkhard, was für Geschichten beim Spiel des Lebens. Das ist schon kaum zu glauben, dass es so mal war, oder? Also, wenn man sich selber in Bewegung setzt und versucht, sich da in diese Geschichte reinzuplatzieren, dann ist es ja ein ganz dunkler Ort, den man da beschreibt. Ne? Das ist furchtbar.
Ja, es ist für mich unvorstellbar. Es ist für mich unvorstellbar und ich finde es halt dann trotzdem ungemein spannend zu gucken, welche Rolle spielt der Fußball in diesen düstersten Zeiten und was macht der selbst in diesen Zeiten, die für uns unvorstellbar sind, mit dem Einzelnen. Und deshalb finde ich diese Folge einfach auch so cool, kann man nicht sagen, aber so besonders, das Spiel des Lebens. Und wir sind ja nicht nur schwer heute, ne? Wir haben ja auch das ein oder andere leichte Moment dabei. Dafür ist der Kollege Sven Pistor verantwortlich,
selbstverständlich. Ich bin einfach der Mann der sanften Übergänge, oder?
Absolut.
Ich finde, manchmal muss man auch auf Ruinen tanzen, mein lieber Burkhard. Wir nähern uns Johann Cruyff. Henrik Johannes Cruyff, 3-mal gewann er den Ballon d'Or. Ein unglaublicher Fußballer. Mit welcher Rückennummer lief er immer rum? Ja, sag mal.
13?
Nein, 14. Ah, ich habe Lust, weil du so ein Klugscheißer bist. Du weißt so viel. Ich glaube, das wird für mich jetzt ein Sport, dich immer wieder zu... Weil die Anspannung muss bei dir auch da sein. Er hatte die Rückennummer 14, ja? Die Rückennummer 14 hat er sehr gern getragen.
Ich musste mir so viel merken jetzt bei diesen ganzen Kriegsgeschichten. Weißt du, jetzt kommst du mit so einer Luftikusnummer. Welche Rückennummer? Ja, ganz toll. Vielen Dank dafür. Ich hatte dich eigentlich lieb gewonnen durch den neuen Kaffeebecher.
Johann Cruyff, der so ein dünner Hering war und ich finde ein Junge, dessen Mutter Petronella heißt, ne?
Petronella Apfelmus.
Nein, Petronella heißt. Oder hieß seine Mutter.
Ehrlich?
Das ist nicht ein geiler
Petronella?
Name. Petronella?
Ich dachte, diesen Namen gibt's gar nicht.
Doch, den gibt es, ja. Und die hatten einen Gemüseladen, das lief alles nicht so toll und Johann wurde da, ich sag mal, in der Nähe von Amsterdam groß und am Anfang war der so ein dünner Hering. Ein
Spargel halt aus dem Gemüseladen.
Ein totaler Spargel aus dem Gemüseladen, dass er nicht in der Lage war, war er nicht kräftig und genug, um am Anfang eine Ecke zu schießen, dass der Ball auch tatsächlich da ankommt. Ja, aber er war natürlich sehr, sehr gut. Er war sehr gut, rauchte schon in frühester Jugend wahnsinnig viel, 60 bis 80 Zigaretten.
Als Jugendlicher?
Ja.
Wo hat er denn die Kohle her? Das kostet auch
Er hat geraucht ohne Ende. Schon als Jugendlicher hat immer geraucht. Dann hat er ein paar Jahre, bevor er dann tatsächlich am Lungenkrebs gestorben ist, hat er dann aufgehört und dabei Nichtraucherkampagnen mitgemacht. Aber ja, auf dem Weg dahin waren es einfach sehr, sehr viele Zigaretten beim Pythagoras des Fußballs.
Oh.
So nannte man ihn auch.
Nee, das habe ich noch nie gehört. Das hast du ja ausgedacht.
Nein,
der Pythagoras. Der Satz des Pythagoras, ja, kennst du den noch?
Ja, natürlich. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Es geht da im Prinzip immer um Winkel und ich glaube, das war das mit dem rechtwinkligen Dreieck. Nein, er war ein Landvermesser auf dem Fußballplatz mit tödlichen Pässen. Und dieser Johann Cruyff hatte sein Spiel des Lebens, finde ich, in seiner ersten Saison beim FC Barcelona. Da ist er ja hingewechselt. Es ging ja dann los. Günter Netzer ging zu Real Madrid, als es Ausländern erlaubt wurde in Spanien. Wir reden ja noch vom Franco-Regime. Als das heißt, es Ausländern
Mitte der 70er.
Mitte der 70er, genau. Wir haben ja auch schon über das Finale von Günter Netzer hier gesprochen. Für Gladbach gegen den ersten FC Köln. Und das Trikot, wo das hingegangen ist, darüber haben wir ja schon gesprochen. Ne? Er wechselte zum FC Barcelona und dorthin ging er und der Trainer war Rinus Michels, ein Trainer, den er schon kannte von Ajax Amsterdam. Und er war der eine Baustein, der noch fehlte, um eine wahnsinnig grandiose Saison zu spielen mit diesem FC Barcelona. Man muss sich vorstellen, die waren 24 Spiele lang ungeschlagen. Und Real Madrid war damals eine große Mannschaft, die in der Saison Probleme hatte, aber Johann Cruyff spielte eben seinen ersten Klassiko. Günter Netzer im Trikot von Real Madrid war auf einmal verdammt in diesem Spiel als Außenverteidiger Arbeit zu verrichten, weil...
Als Außenverteidiger?
Ja, die waren so verzweifelt, weil Barcelona mit Johann Cruyff sie völlig überraschte. Also der Rinus Michels hat herausgefunden, dass Real Madrid in Raumdeckung eigentlich die Offensive, zu der natürlich auch Johann Cruyff gehörte, eben in Empfang nehmen wollen. Aber dann haben die einen super guten Trick angewandt und zwar Johann Cruyff hat sich immer fallen lassen. Er ist gar nicht hin zu den Verteidigern und so hat er die komplett schwindelig gespielt, weil die gar nicht wissen, welche Räume sie verteidigen sollen. Und Johann Cruyff tauchte überall auf. Er war ein völlig freies Radikal mit genialen Pässen. Und dieses Spiel seines Lebens, ja, führte dazu, dass Johann Cruyff ein ums andere Mal sensationelle Angriffe einleitete und das klang dann im spanischen Radio so. Immer wieder Netzer, ne?
Gol da Sensi, gol da Sensi, da fresse una jugada splendida da Martial. Cada y chat clavata saluta terra, Netzer, la centrada al primer pal y la rematada precisa de Juan Manuel Asensi, convertint l'1-0 favorable al Barcelona.
Also Netzer war permanent überfordert, er musste sogar grätschen. Also ich habe da diese Szene noch vor Augen, als dieses 0-1 fiel, dass Günther Netzer versucht, in Verteidigungslinie einen Ball
Günther zu... Günther Netzer mit einer Grätsche?
Er selber ist völlig verzweifelt.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das war die schlimmste Grätsche seines Lebens und du hast es auch verstanden, im Spanischen, war nur von Präzision die Rede und das war natürlich die Aufgabe von Johann Cruyff.
Haben die in Madrid gespielt oder
in Barcelona? Die haben in Madrid gespielt und am
Ende... Weil das klingt nämlich nach dem Reporter von Real, ehrlich gesagt, weil das noch relativ zurückgenommen ist.
So, und das war ja nicht irgendein Spiel. Johann Cruyff spielte für Barcelona. Wir reden von der Franco-Zeit in Spanien und wenn es einen Club gab, der mit Franco verbunden war, dann war das natürlich Real Madrid. Und es war ja immer ein großes Duell dann. Da steckte viel mehr dahinter. Ja, in der Woche, also kurz davor, ist sein Sohn Jordi auf die Welt gekommen. Und Jordi ist der katalonische Schutzpatron. Das war ein Name, Jordi, der war verboten in Spanien unter Franco. Also auch zu dem Zeitpunkt war es verboten, Kinder so zu nennen. Nee. Ja, und da wird es natürlich auch wieder politisch, was Johann Cruyff gebracht hat. Man fragt sich ja, warum ist das so ein großer? Naja, er hat Jordi dann bei einem Standesamt in den Niederlanden angemeldet und so durfte er ihn eben so nennen. Und das haben die natürlich alle mitbekommen, ja, in Barcelona. Er war da schon in der ersten Saison ein Riesenheld. Man nannte ihn El Salvador, den Erlöser, der eben Barcelona zu diesem 5-0 führte.
Al cinque, la cámara marcada, Cap Sotil. Aprofitant la centrada de Johann Cruyff, lliure completament de marcatge.
Ja,
Das war so. Witzig ist auch, dass Rinus Michels versuchte, ich meine, stell dir vor, Dani, die Frau von Johann Cruyff, bei diesem wichtigen Spiel, hochschwanger. Mhm. Ja, die Niederkunft war eigentlich sogar ausgerechnet für diesen Spieltag und er fragte bei den Ärzten nach, ob man nicht die Geburt ein bisschen vorziehen könnte, einleiten könnte. Und Jordi kam tatsächlich ein paar Tage vorher auf die Welt, sodass Johann, der große König Johann, für Barcelona gegen Real Madrid spielen konnte und sie eben 5-0 gewannen und tatsächlich Barcelona spanischer Meister wurde nach ganz vielen Jahren. Und das ist natürlich eine Geschichte, die im Prinzip eine Parallele hat bei Real Madrid. Alfredo Di Stefano kam und 1953 wurde Real Madrid nach langer Zeit mal wieder Meister und auch da gewannen sie mal 5-0, nachdem sie 20 Jahre hatten warten müssen auf ihre Meisterschaft. Also gibt es so ein paar interessante Parallelen zwischen Alfredo Di Stefano und Johann Cruyff, der tatsächlich da dieses Spiel seines Lebens gemacht hat, würde ich jetzt mal sagen.
Ein Spieler, der, es ist auch der einzige Klassiko, den ich akzeptiere, ehrlich gesagt.
Ich finde es auch völlig falsch, vom deutschen Klassiko zu sprechen. Furchtbar. Jedes Mal denke ich, Leute, wieso? Wir haben einen, wenn wir so wollen, das Spitzenspiel des deutschen Fußballs oder das ist der Gipfel der Bundesliga. Mit sowas gehe ich immer mit. Das würde ich auch so moderieren, aber ich moderiere nie. Heute ist Zeit für den deutschen Klassiko.
Ich würde es nie in den Mund nehmen. Ich finde es einfach furchtbar.
Ja.
Das ist eine Anmaßung.
Johann Cruyff, ich finde ein sehr spannender Spieler, der fantastische Tore gemacht hat in seiner ersten Saison auch gegen Atletico. Mit der Hacke hat er getroffen. Also er hat ja aus allen Lagen getroffen und war einfach ein genialer Fußballer, über den Franz Beckenbauer irgendwann mal sagte, Johann war der bessere Spieler. Ich meine, wenn der Franz Beckenbauer das sagt, ne, das will schon echt was bedeuten. Aber ich bin eben Weltmeister. Das sagte der Franz eben auch.
Wichtiger Nachsatz.
Johann Cruyff mit dem Spiel seines Lebens. Und der Rückennummer?
13.
Wegen mir auch 13.
Nein, es war die 14. Kommen wir zu einem Spiel ohne Rückennummer, Sven.
Ohne Rückennummer?
Ohne Rückennummer.
Oh.
Ja. Kommen wir zu einem Spiel, das eigentlich auch in keiner Statistik auftaucht.
Okay.
Kommen wir zu einem Spiel, das eigentlich auch gar nicht zwingend hätte stattfinden müssen.
Ey, Burkhard, in welche Richtung geht's denn jetzt?
Kommen wir zu einem Spiel, das auch nicht in einem Fußballstadion stattfand. Hä? Kommen wir zu einem Spiel, das auf dem Roten Platz in Moskau stattfand. Und zwar 1936.
Moskau schon wieder?
Ja, nochmal Moskau.
Schön.
Ja. Und es ist so eine irre Geschichte, ich musste die erzählen, weil das, was von diesem Spiel des Lebens ausgeht, ist eigentlich, das sind Biografien, die sind so unglaublich und ich musste sie erzählen und ich kann sie auch gerne erzählen, weil sie letztendlich auch in einem guten Ende mündeten. Das ist die Geschichte der Gebrüder Starostin. Vier Brüder, eine große Leidenschaft, der Fußball, und sie spielten alle bei Spartak Moskau. Und 1936 kam also der Leiter der Jugendbewegung, Alexander Kosarev, auf die großartige Idee, die jährliche Parade des Sports auf dem Roten Platz, die es nämlich auch gab. Also die haben nicht nur Militärparaden gemacht.
Die haben immer die Raketen da lang gefahren.
Ja, und so. Genau. Und auf demselben Gelände haben sie quasi auch die Jugendkultur, die Sportkultur gefeiert. Das
ist übrigens so ein Kopfsteinplatz und so ein bisschen abschüssig. Also geht über so eine Riesenwelle.
Ja.
Ne? Abschüssiger Platz, ich bin auch
mal rübergegangen. Imposanter Platz.
Er ist imposant.
Das muss man schon sagen.
Also die Kreml-Mauer, ist ja auch direkt
da. Das Mausoleum gegenüber das Kaufhaus Gumm. Mhm. Also das ist schon, da, also ich will nicht sagen, mir läuft es da kalten Rücken runter, aber als ich das erste Mal drauf stand, dachte ich, okay, ja, es ist schon echt groß.
Ja.
So, und die Bilder haben wir alle noch im Kopf von diesen Militärparaden. Die machen sie ja bis heute da, die Tag der Befreiung, ne, 9. Mai und so weiter. Und da haben sie also damals in den 30er Jahren im Juli immer auch diese große Parade gemacht, wo quasi die Sowjetunion gezeigt hat, dass sie jung ist und dass sie über den Sport quasi zu einem gesunden Geist findet. Mhm. Ne? Und das haben sie dann auch pompös inszeniert und dann kam halt dieser Alexander Kosarev, der kam quasi also auf die Idee, dem geliebten Führer Stalin auch zu zeigen, was sein Volk am liebsten mag, nämlich Fußball, weil Stalin war alles andere als ein Fußballfan. Ja. Und jetzt war halt die große Frage, wie inszenierst du das? Und dann hat dieser Kosarev also ein großes Filztuch nähen lassen, ein grünes Filztuch, das mehrere tausend Quadratmeter groß war, um das Kopfsteinpflaster des Roten Platzes abzudecken und hat dann zwei Tore da draufstellen lassen und da sollte nun also gekickt werden.
Das war vor 52, mhm, bevor Stadion, ja, das verboten
Mitte,
hat.
Mitte der 30er war das.
Okay, alles klar.
Ja, Mitte, also okay. 1936. Mhm. Und dann war natürlich die große Frage, wer spielt auf diesem Filztuch? Und die ursprüngliche Idee war, Sparta gegen Dynamo Moskau spielen zu lassen, weil die beiden die großen Konkurrenten um die russische Meisterschaft waren. Dynamo Geheimdienstclub, Polizeiclub und Spartak der Arbeiterclub.
Ein Filztuch, Moment mal, wir haben es ja gesagt, so ein Kopfsteinpflaster. Ja. Also auf diesem Kopfsteinpflaster, genau. Wie soll man darauf vernünftig Fußball spielen können? Mhm.
Berechtigte Frage. Ja. Ich weiß nicht, wie dick der Filz gewesen ist, davon gibt es leider kein Bild, kann ich nicht sagen, aber dieses Spiel sollte nun unbedingt stattfinden und Dynamo war also eingeladen, aufgefordert, gegen Spartak zu spielen, aber Dynamo hat abgesagt, die hatten Schiss. Die haben sich gedacht, wenn wir hier einen Ball irgendwie in die falsche Richtung setzen, der fliegt gegen Stalin oder gegen in die Nähe von Stalin, fliegt Stalin um die Ohren. Ja, auf diesen, bei diesen Bedingungen, dann wird das möglicherweise als Attentatsversuch gewertet.
Nein, dann bist du vielleicht tot.
Und wir werden alle, ja, erschossen.
Klar. Das wusste man ja damals.
Genau.
Ja, klar.
Und ich meine, die Dynamo-Spieler, die kamen ja, die waren ja am dichtesten dran. Die wussten schon genau, wer ihre Herren waren. Ne?
Naja, als du warst
Geheimdienstclub.
Hör mal, hier in Vatutinki bei der Russland-WM, ZSKA Moskau, wir waren bei dem Trainingsgelände und wenn dann die Sicherheitsleute da standen, das ist mal ein anderer Schnack als hier in Deutschland.
Total.
Jetzt drehen wir uns mal zurück in die Zeit 30er Jahre in der Sowjetunion.
Ja, da diskutierst du umsonst.
Ja, wirklich.
Ja. Und dann haben die also abgesagt, Dynamo, und sie brauchten aber jetzt ein Fußballspiel. Und dann hat Spartak mit Nikolai Starostin, das war der Anführer der vier Brüder, gesagt, wir machen das trotzdem und wir bilden eine A-Mannschaft und eine B-Mannschaft. Mhm. Also Spartak A gegen Spartak B vor den Augen von Stalin, der sein erstes Fußballspiel erleben sollte auf dem Roten Platz. Und dann spielte also A gegen B, 30 Minuten waren angesetzt und der Kosarev, der hohe Funktionär, stand direkt neben Stalin und die Vereinbarung war, sollte sich Stalin langweilen, würde Kosarev ein weißes Taschentuch schwingen, als Zeichen, dass sie aufhören sollten. Und dann spielten die also, das ganze Spiel war durchinszeniert, also die hatten alle Spielzüge vorher abgesprochen, hatten gesagt, wir zeigen einen Flugkopfball, wir zeigen einen Fallrückzieher, wir zeigen einen Seitfallzieher.
Das war eine Theatervorstellung.
Das war eine Theatervorstellung, komplett. Und die spielten und spielten und spielten, 30 Minuten waren vorbei, Stalin lächelte und das werteten alle als positives Zeichen und das Spiel dauerte insgesamt 43 Minuten und Spartak A gewann mit 4:3 gegen Spartak B. Alles gut, sollte man meinen. Wenige Monate später begann der große Terror in der Sowjetunion, also als Stalin quasi alle möglichen Leute inhaftieren und hinrichten ließ, von denen er vermuten konnte, dass sie gegen ihn agierten. Es war eine Säuberungswelle, die unvorstellbare Ausmaße angenommen hat, die mehrere Millionen Russen das Leben kostete und die maßgeblich von Laurenti Beria angeleitet wurde, dem Chef des Geheimdienstes, NKWD. Und dieser Beria war ein kleiner, feister, fieser Typ, aber auch ein Fußballer. Und der, von dem wird zumindest erzählt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber auch in der Biografie von Nikolai Starostin taucht es auf, dass dieser Beria früher bei Dynamo Tiflis Fußball gespielt haben soll und dass der eines Tages auch auf Spartak Moskau traf und von Starostin nur verarscht worden ist. Starostin hat den quasi, hat ihn einen verhungern lassen. Er war Verteidiger und hat nachher gesagt, das war so ein kleiner, grobschlächtiger und wenn ich wollte, bin ich ihm weggelaufen. Und es gibt eben diese Geschichte in Russland bis heute, dass Beria das erst nicht vergessen hat, diese Demütigung auf dem Fußballplatz und dass er sich da rächen wollte. Und tatsächlich 1942 sind alle Starostin-Brüder verhaftet worden, sind in unterschiedliche Gulags gekommen, also nicht in eines, sondern überall verteilt in der Sowjetunion und wurden zu einer langen Haftstrafe verurteilt, angeblich weil sie einen Attentat auf Stalin geplant hatten, was sich aber durch nichts belegen ließ. Und Nikolai Starostin war der prominenteste, weil er der beste Fußballer war von diesen vier Brüdern. Und Nikolai sollte nun aber immer, egal wo er hinkam, die Lagermannschaften trainieren und seine Brüder irgendwann auch, als sich das rumgesprochen hat. Das heißt, die Starostins haben dann in den Lagern quasi als Fußballtrainer weitergearbeitet, zumindest später dann. Ganz am Anfang mussten die dann auch ein bisschen schuften. Und einer der Brüder hat dabei auch schwere Erfrierungen an den Füßen erlitten, die mussten amputiert werden. Also es ist schon auch eine bewegende Geschichte, die letztendlich zwar irgendwie einen Happy End kriegt, aber die zwischendrin, glaube ich, einfach auch sehr existenziell gewesen ist für die Starostins. Und dann nach dem Krieg gab es dann etwas total Irres, weil nämlich Wassili Stalin, der Sohn vom Stalin, ne, 18 Jahre alt, damals schon General der Luftwaffe, auch großer Fußballfan, der hatte eine Luftwaffenmannschaft am Start. Wassili, der 18-Jährige. Ne? Und der wollte nun, dass die russischer Meister werden. Und er dachte sich, das kriege ich am besten mit Nikolai Starostin hin. Aber der sitzt ja im Gulag. Was mache ich denn da? Und dann hat er den befreien lassen. Hat also seine Luftwaffenjungs hingeschickt und die haben den rausgeholt aus dem eigenen Gulag. Haben den nach Moskau geschafft und dann sollte er die Mannschaft trainieren. Dann kriegte das aber der Beria mit seiner Geheimpolizei und dann haben die den wieder zurückgeholt, haben den wieder zurückentführt quasi und so ging das hin und her und zwar insgesamt 4-mal. Entführt, wieder entführt, entführt, nein, wieder entführt. Starostin war also mal hier, mal da, mal hier, mal da. Am Ende war er aber wieder im Lager. Also Beria hat sich am Ende durchsetzen können. Und die Starostin-Brüder mussten dann insgesamt bis ins Jahr 1955 mussten die im Knast bleiben. Erst dann sind sie rehabilitiert worden. Und Nikolai Starostin ist dann im Anschluss viele Jahre lang die prägende Figur bei Spartak geworden. Alle Starostins sind nachher bei Spartak wieder untergekommen, haben da verschiedene Aufgaben erfüllt. Und Nikolai Starostin war dann über viele Jahrzehnte hinweg auch der Präsident dieses Vereins.
Meine Güte. Schoten, um es irgendwie, nee, das klingt zu nett. Das sind fürchterliche Menschen, aber sie, trotzdem scheinen sie Fußball zu lieben und der spielt eine Rolle auch in deren Leben, ne? Und die Geschichten da drumherum, die waren schon schwer heute, muss man sagen. Weißt du, dass ich jetzt zu Pablo Escobar komme, der auch den Fußball geliebt hat, der Drogenbaron, der, also er war ja ein ganz, ganz fürchterlicher Mensch, der im Prinzip die Welt terrorisiert hat in den 70er und 80er Jahren, der ermordet wurde oder erlöst, wie auch immer, 1993 vom kolumbianischen Staat. Er hat ja offen gegen den Staat opponiert, hatte zum Teil repräsentative Ämter. Er war mega reich, hat sein Geld mit Kokain gemacht. Die armen Leute in Kolumbien liebten ihn zum Teil, weil er ihnen Behausungen gebaut hat. Für sie war er ein Erlöser. Selbst wenn man heute, glaube ich, noch durch Medellin fährt, die Stadt, die auch Pablo Escobar liebte, das war seine Heimat, wird man immer noch auch Bilder von ihm entdecken. Und es ist eine ganz bizarre Figur in der kolumbianischen Geschichte. Aber er hat natürlich offen gegen den Staat und die Institutionen gekämpft, terrorisiert. Er hat wahnsinnig viele Bombenattentate mit Sprengstoffanschlägen, mit Autos. Er hat Flugzeuge abstürzen lassen. Er hat ein Land terrorisiert. Und der Fußball spielte da irgendwie auch eine Rolle. Und in diesem Kolumbien der frühen 90er Jahre war es möglich, dass ein Nationalspieler, der ein Eigentor erzielt hat, tatsächlich auf der Straße erschossen wurde. Und der Grund war ganz einfacher. Die Menschen waren absolut enttäuscht. Und seine Familie hatte schon geahnt nach diesem Eigentor, ey, komm besser nicht nach Hause, geh nicht auf die Straße, die Leute werden dich hier erschießen. Das war, ja, Kolumbien 1994. Ausgangspunkt war die WM 94, das Spiel gegen die USA, Rose Bowl Stadium in L.A., und es steht noch 0-0 und es gibt diese eine Szene, die einfach echt unter die Haut geht, wenn man weiß, was danach passierte.
One player, I think it was Rincon, just stood at the edge of the penalty area and let him ghost on. The Caligiuri overlapping on the far side, sends it inside, it's an own goal! The USA gets the score, Escobar on the own goal and the United States leads Colombia 1-0.
Es war die 1-0 Führung der Amerikaner bei ihrer Heim-WM.
Am Ende dann 2-1 für die Amis, ne?
2-1 haben sie gewonnen. Es war ein Eigentor. Das erste Spiel bei dieser WM hatten die Kolumbianer mit 1-3 gegen Rumänien verloren und sie schieden aus. Und man muss wissen, dass die Kolumbianer dahin gereist sind. In der Qualifikation hatten sie Argentinien mit 5-0 geschlagen. Mhm. Und der große Pelé sagte, Kolumbien ist einer meiner Mitfavoriten auf den Gewinn dieses Titels. Und dann gehen die raus nach der Vorrunde. Und das war in Kolumbien natürlich eine Sache, die für Entsetzen gesorgt hat. Man muss wissen, Kolumbien war in dieser Zeit und ist es vielleicht auch noch heute in den Händen der Drogenkartelle. Das war lange Zeit das Drogenkartell rund um Pablo Escobar gewesen. Der war aber schon tot. Der ist Ende 93 erschossen worden. Er war ja auf der Flucht. Er kämpfte jahrelang gegen den kolumbianischen Staat. Und das neue Kartell war das Cali-Kartell. Man sagt eigentlich, wäre Pablo Escobar noch am Leben gewesen, hätte es dieses Attentat auf Andrés Escobar möglicherweise nicht gegeben, weil Andrés Escobar spielte in
Medellin bei Athletic Nacional. Und das war das Team, das beim Narco Soccer, also bei der Fußballliga der Drogenkartelle, war das im Prinzip das Escobar-Lager.
Also jeder Drogenboss hatte quasi seinen eigenen Club in der Zeit, ne?
America Cali war zum Beispiel das Team des Cali-Kartells. Mhm. Und es hatte zum Beispiel 89 ein Spiel gegeben, da hat das Cali-Kartell sozusagen mit 2-1 gewonnen und im direkten Nachlauf dieses Spiels wurde der Schiedsrichter erschossen. Das sind natürlich, ja, das sind Umstände in Kolumbien gewesen in der Zeit, die schlicht und einfach unglaublich sind.
Ne? Also sag mal, der Escobar, also der Fußballer Escobar, der war jetzt auch nicht, wenn ich das richtig erinnere, das war jetzt nicht irgendein Fußballer, sondern der war ja auch, der bedeutete den Fußballfans ja auch was, weil er irgendwie so eine Hoffnung verkörpert
hat. Er war, ne, Mannschaftskapitän der kolumbianischen Mannschaft und ich meine, da waren ja noch Freddy Rincon, wir hatten Adolfo Valencia, Carlos Valderrama, ja, oder René Higuita, der 1990 im Kasten stand. Wer kennt ihn nicht? Der Mann mit dem Scorpion-Kick und der war dann 94 nicht dabei, weil er eben rausgenommen wurde, weil seine Nähe zu Pablo Escobar sein Problem wurde und so wurde er angezeigt. Und man ist nicht ganz, also es ist in Kolumbien immer schwierig zu sagen, was ist hier Dichtung, was ist hier Wahrheit, aber der saß auch im Gefängnis ein und er war dann eben nicht dabei. Aber das war natürlich eine Mannschaft, die wirklich auch gut war, sportlich gut. Und das ist ja die Tragik des Lebens von Andrés Escobar. Du hast es gesagt, der verkörperte ja auch das gute Kolumbien. Genauso wie César Gaviria, der damalige Präsident, der ja offen gegen Pablo Escobar und die anderen Drogenkartelle zu Felde zog. Und das war ja lebensgefährlich. Ja. Also Mord war an der Tagesordnung. Als Politiker oder so hatte man ein sehr, sehr riskantes Leben. Und in diesem Zusammenhang, dieses Eigentor, und da spielten wahrscheinlich auch Wetteinsätze eine große Rolle, denn in Kolumbien hatten natürlich viele nach der Ansage von Pelé darauf gesetzt, dass die mal gegen die USA mindestens gewinnen und dann verlieren die und der schießt eben dieses Eigentor. Also kam Andrés Escobar, so wie die anderen, auch viel zu früh aus Sicht der meisten Kolumbianer zurück nach Kolumbien und er wurde gewarnt, geh nicht raus, geh nicht in die Stadt, dir könnte hier was passieren. Und Andrés Escobar war einer, der gesagt hat, nein, wir müssen mit den Leuten darüber reden, wir müssen damit offen umgehen. Und er war wohl ein sehr mutiger, ein sehr zuversichtlicher Mensch, der übrigens auch mal eine Saison bei den Young Boys Bern gespielt hat.
Ach.
Ja, der war also bei Athletic Nacional in Medellin, war er Profi, aber er war auch ein Jahr lang in der Schweiz. Und in dem Sommer war er dann auch in der Serie A ein Thema. Es wäre also möglich gewesen nach dieser WM, ich meine, er war kolumbianischer Spielführer, ja, bei der Weltmeisterschaft. Also der war schon echt ein richtig guter Verteidiger. Der kam also wieder zurück, die Leute hatten ihn gewarnt und er hat gesagt, nein, wir müssen damit offen umgehen und dann heißt es, dass er, und da gehen die Erzählungen ein bisschen auseinander, dass er vor einem Nachtclub, einem Café abends halt tatsächlich umgebracht wurde und der Mörder war Humberto Castro. Der bekam dann, also er hat ihn erschossen, wohl mit 12 Kugeln, 6 Kugeln, da geht es auch wieder auseinander. Es ist ein bisschen schwierig, da ganz sauber zu arbeiten. Ist vielleicht
das
auch,
ist auch egal. Das Ergebnis ist ja,
er ist erschossen worden.
Ergebnis
und
ist ja gleich.
Ja, aber jetzt kommt's. Seine Strafe war 43 Jahre Gefängnis und er kam nach 11 Jahren wegen guter Führung wieder aus dem Gefängnis raus. Das ist etwas, finde ich, das ja auch so total falsch sich anfühlt nach dieser Geschichte. Aber Kolumbien, ich kann nur jedem empfehlen, habe ich mir auch nochmal angeguckt, die Dokumentation, die ist auch frei zu sehen bei YouTube. Das haben wir mitbekommen, dass ihr auch gerne unsere Tipps da aufgreift. Es gibt die Dokumentation The Two Escobars in Englisch mit Untertiteln. Kann ich nur wärmstens empfehlen, 1,5 Stunden, sehr, sehr interessant. Und in dieser Dokumentation mündet das Ganze für mich in einem Zitat, das ich am Ende bringen will nach der Geschichte rund um Andrés Escobar. Da ist davon die Rede, dass, Zitat, Fußball ein ständiger Kampf zwischen dem ist, was du bist und dem, was du sein möchtest.
Sag mal, wollte der nicht auch nach der WM dann noch heiraten? War da nicht irgendwie, stand da nicht auch die Hochzeit im Raum? Ich meine, der Escobar wäre verlobt gewesen und der wollte irgendwie 3 oder 4 Wochen nach der WM auch heiraten. Müssen wir mal rausfinden. Also das habe ich irgendwie noch so im Kopf. Und weißt du, was ich noch im Kopf habe? Wie der auf dem Boden liegt nach diesem Eigentor, wie niedergeschlagen.
Es gibt dieses Bild, er liegt auf dem Boden und guckt nochmal in Richtung Tor. Die Tornetze waren viel tiefer als heute. Ja. Also der Ball, der brauchte noch lange, bis er an die Hinterkante des Netzes dann ankam. Und der Torhüter, als er merkte, das wird ein Eigentor, der streckte im Prinzip seinen Rücken komplett durch, als sei er in dem Moment erstochen worden von hinten. Und er liegt platt auf dem Boden. Da gibt es ein Schwarz-Weiß-Foto und Andres Escobar hebt nur seinen Kopf, um nach vorne zu gucken, ist der wirklich drin, und diese Fassungslosigkeit in dem Gesicht. Ja. Man muss wissen, die Spieler, es gab Morddrohungen auch im Vorfeld dieses Spiels. Also es wurden auch Spieler nicht eingesetzt, weil aus der Heimat eben diese entsprechenden Signale kamen, ich möchte es mal so nennen. Und die gingen ja auch schon mit zitternden Knien und Angst auf den Platz. Sie hatten Angst um ihr Leben, als die Spieler zurückkamen und dann Andres Escobar umgebracht wurde, gab es Spieler, die 20 Bodyguards hatten. Ne? Faustino Asprilla hatte 20 Bodyguards und alle sind erstmal untergetaucht in Kolumbien. Übrigens, vielleicht interessantes Detail, bis zu dieser Weltmeisterschaft war die Liga in Kolumbien eine richtig starke, weil so viel Drogengeld da reingesteckt wurde, dass die sich auch ausländische Trainer leisten konnten. Mhm. Zum Beispiel Athletic Nacional holt ja die Copa Libertadores im Jahr 89, also die Champions League in Süd- und Mittelamerika, was natürlich nur möglich war mit diesem Drogengeld, das dann aber wirklich auf einmal auch weg war. Sagt man zumindest heute, und der Kampf gegen die Drogenkartelle war ja zumindest also erfolgreicher als in den 80er Jahren, und so trocknete der Liga-Fußball da aus, auch was die internationale Vergleichbarkeit oder Stärke angeht. Aber ja, es ist eine sehr spannende Zeit. Il Tiempo, eine der Zeitungen, titelte nach dem Ausscheiden: Lasst uns respektvoll miteinander umgehen. Das Leben ist noch nicht vorbei. Und das war ein oder zwei Tage nach dem Ausscheiden. Mhm. Und da lebte Andres Escobar. Du, wenn wir über das Spiel des Lebens reden, Burkhard, wo du geboren wirst, in welchem Land, das ist auch ein großes Spiel. Und das ist, genau. Und Andres Escobar, glaube ich, war ein grundsolider Typ, der nur sein Ding machen wollte und für Prinzipien stand. Übrigens gibt es ein Straßenfußballturnier, das heute noch nach ihm benannt wird. Die Straßenfußballer-Weltmeisterschaft ist nach ihm benannt.
Ach.
Hm? Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, muss ich bei der nächsten Folge nochmal ein bisschen nachwischen und noch ein bisschen weitere Hausaufgaben machen. Aber ich finde, bei Spiel des Lebens hat Andres Escobar definitiv einen ehrenvollen Platz bei uns.
Ja, jetzt ist halt die Frage, jetzt kommen wir ja langsam auf die Zielgeraden dieser Ausgabe.
Ach, eins noch, Entschuldigung, eins noch. Das hattest du bei der letzten Folge auch.
Ja.
Das, weil es hier noch steht. Der Pablo Escobar, der hat ja sein eigenes Gefängnis gebaut, La Catedral. Genau. Das war ja ausverhandelt nach dem Motto, ich setze da ein, aber ihr dürft nicht an mich ran. Und da ließ er ja alles hinkommen, Glücksspiel, Prostitution und Fußballer. Und das war vielleicht das Problem von René Higuita. Es gibt Bilder, wo er dann hinfährt, und Pablo Escobar spielte für sein Leben gerne Fußball. Gibt es auch Bilder von ihm, wie er kickt, er war nicht gut. Aber nicht nur René Higuita war da, sondern im Prinzip die ganze kolumbianische Nationalmannschaft. Und das musst du dir vorstellen. Also der größte Drogenboss sitzt in seinem eigenen Knast. Da fliegen Helikopter rum, es fliegen überall Autos in die Luft. Es ist ein offener Krieg, und die kolumbianische Nationalmannschaft fährt trotzdem mit den Lastkraftwagen hin zu La Catedral und trifft dann Pablo Escobar, der mit vielen befreundet war und spielt da Fußball mit dem. Das ist ja völlig irrsinnig, grotesk, oder? Mhm.
Ja, daran erinnere ich mich, das habe ich bei Narcos, ist das ja auch thematisiert, ne? Wie die damit.
Ja, aber es gibt Original, also deswegen empfehle ich diese Dokumentation, es gibt Originalbilder, wo du René Higuita siehst, wie er auch über diese Zeit spricht. Ich kann es euch nur empfehlen. The Two Escobars. Vielleicht kommt nächste Ausgabe noch was, das war's für mich erstmal für den Moment.
Ja, jetzt lässt du mich hier schön sitzen, und ich kann jetzt dafür sorgen, dass wir wieder ein bisschen Leichtigkeit in die Nummer reinkriegen.
Heute ist ein bisschen schwer, ja.
Ja, heute ist echt ein bisschen schwer. Ich habe nur noch eine Sache, aber die möchte ich jetzt noch gar nicht loswerden.
Ich habe noch was Lustiges übrigens. Oh. Später, ganz am Ende.
Ja.
Wird schwedisch.
Ja, ich dachte, du machst das jetzt, das Schwedische.
Ach so, soll ich das jetzt machen oder was? Ja, gerne, gerne. Warte mal, da muss ich aber noch mal kurz hier mich sammeln, ja? Ja, so. Der Kaffee war übrigens super.
Wegen der Tasse.
Ach ja, wie's doch. Spiel des Lebens. Komm, wir hatten auch gesagt, was waren eigentlich unsere Spiele des Lebens? Mhm. Was war deins?
Das größte Spiel als Reporter? Mhm. Also unabhängig von Sportarten war es das olympische Eishockeyfinale zwischen Deutschland und Russland 2018 in Pyeongchang, als 55 Sekunden fehlten zur Goldmedaille. Das war das, was mich am meisten gekickt hat als Zuschauer oder als Fußballfan gab es ein paar Spiele. Es gab eins, da war ich mit meinem Bruder zusammen mal in, da waren wir in Stuttgart und Mönchengladbach gewann ganz überraschend in Stuttgart mit 3-1. Und ich erinnere mich noch an dieses Grinsen, das wir nicht aus dem Gesicht kriegten, als wir aus dem Stadion zur Straßenbahn gingen. Dieses Gefühl, dieses Glück in der Fremde gefunden zu haben, das hat mich total berauscht damals. Das habe ich so ganz selten mal gehabt.
Mhm. Bei mir war es, ich meine, man muss natürlich immer das 1-0 im WM-Finale im Maracanã nennen, wenn man in dem Stadion war. Das gebietet der Anstand, wenn man das hier hört, glaube ich. Und ich sagen würde, ja, das war aber nicht das wichtigste Spiel, nö, und so. Das könnte auch blöd rüberkommen. Ja, natürlich war es das WM-Finale 2014 und ich durfte dabei sein und im Konfetti-Regen und die Schnipsel habe ich mitgenommen. Ich habe es schon an einer anderen Stelle mal erzählt und die hängen bei mir zu Hause und ich erinnere mich da sehr gern dran. Aber haben uns ja auch also vor der Folge hier drüber unterhalten, was war ich so das Spiel unseres Lebens, und ich weiß gar nicht, ob es das wirklich war oder ob es nicht ganz einfache Begegnungen im November irgendwo in den unteren Klassen, als wir mal bei Gillingham gegen Oldham waren, ich glaube dritte Liga in England, das sind für mich immer viel einprägsamere Momente. Oder ich erinnere mich an das Pokalhalbfinale, glaube ich, 1. FC Köln gegen den VfL Wolfsburg. Mein amerikanischer Halbbruder, wenn man so will, war da. Und zufälligerweise nahm ich ihn mit dann ins Stadion nach Müngersdorf und Köln verlor gegen die Zweitligisten vom VfL Wolfsburg. Und ich kann mich fast an jede Minute dieses Spiels erinnern.
Und es kam nicht zum Endspiel gegen Borussia Mönchengladbach, nein, auf das ich mich schon gefreut hatte.
Den VfL Wolfsburg. Und das sind so Sachen, die ich finde es nicht so einfach zu beantworten. Was ist eigentlich das Spiel des Lebens? Ich finde das Leben an für sich ist ein großes Spiel. Und ja, natürlich gibt es dann große Ereignisse und das Finale im Maracanã war bedeutsam, aber ob es mein wichtigstes war, weiß ich gar nicht. Also, so, jetzt komme ich aber zu dem Schlusspunkt, den ich setzen will bei Spiel des Lebens. Ich war nämlich auch im Berliner Olympiastadion beim 4-4 der deutschen Nationalmannschaft gegen Schweden. Erinnerst du dich noch? Ja,
4-0 Führung zur Pause, ne?
Ey, das war die beste erste Halbzeit, die ich je gesehen habe von einer Nationalmannschaft.
2011 oder 2012 war
das, ne? Das war ganz genau 2012. Es war 2012 und die Deutschen waren so überrannt. Und dann machten die Schweden 4 Tore in der zweiten Halbzeit und eines davon der Mann, den sie vergöttern in Schweden, Zlatan Ibrahimovic. Aber das war noch nicht mal das Spiel seines Lebens. Das Spiel seines Lebens fand dann statt bei der Einweihung des neuen Stadions in Stockholm. Freundschaftsspiel gegen England. Mhm. Ja? Es steht 2-1 für England und in der zweiten Halbzeit Zlatan Ibrahimovic mit einem Hattrick. Er erzielt das 2-2. Er erzielt das 3-2. Freistoßtor, okay, alles so okay Tore, aber da ein Moment, ohne Witz, mein schwedischer Onkel hat gesagt, das ist längst schon Kult. Das ist so wie die Zimmermann-Reportage mit aus dem Hintergrund müsste ranschießen. Das ist diese Reportage hier mit dem 4-2 von Zlatan Ibrahimovic.
Ibrahimovic kann ja 4 Mål. Ja, det är inte helt otänkbart, för nu är ju hart ute och det blir Mål! Det blir Mål! Det är det värsta jag sett! Det är inte klokt!
Das ist verrückt.
Han cyklar in den där från 25 meter! Det är inte klokt!
Das ist verrückt.
Det ska inte gå!
So, das geht nicht.
Ska inte gå! Det är 4-2 för Sverige!
4-2 för Schweden.
Och Zlatan gör alla målen och han gör cirkuskonster som är överjordiska.
Zlatan macht überirdische Zirkuskunst.
Ja, det är inte ofta man blir mållös som kommentator.
Man ist nicht oft ohne Worte als Kommentator, aber jetzt.
Es ist vollständig unglaublich.
Es ist vollkommen unglaublich, was hier passiert.
Die klingen fast wie Holländer am Mikrofon, wenn sie da zwischendurch anfangen zu lachen. Also das kennt man gar nicht so aus der schwedischen.
Ey, das war ein 4-2 aus 25 Metern.
Ein Fallrückzieher, der den Boden nicht berührt hat.
Also ja, ein Bicycle-Shot. Ich kannte den ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig. Das ist so, also es ist ja unglaublich eigentlich, dieses Tor.
Ja. Es ist unglaublich. Also Joe Hart natürlich, den brauchst du natürlich auch als englischen Keeper, um dieses Tor zu machen. Der kommt unverhältnismäßig früh und weit aus seinem Tor raus. Und dann gibt's diesen, und von die Position ist halt das Kuriose, ne? Der ist ja fast an der Seitenauslinie Ibrahimovic, sondern nicht in der Mitte des Spielfeldes. Das heißt, es ist total schwierig, auch die Orientierung zu behalten, im Fallen quasi, ohne das Tor zu sehen und dann den Ball so perfekt zu treffen, dass der im hohen Bogen spiele ich das nochmal nach hier, aus 25, wahrscheinlich waren es sogar mehr als 5, also es ist unglaublich, es ist das schönste Tor, Es ist wirklich das schönste Tor, das jemals erzielt worden ist, finde ich.
Und es wurde auch mit dem FIFA Puskas-Preis ausgezeichnet 2013. Es war in Deutschland Tor des Monats und Tor des Jahres. Und das Irre an Zlatan Ibrahimovic ist ja auch er selbst. Ich meine, er ist schwedischer Nationalspieler. Ich bin ja halb Schwede. Ich bin oft in Schweden. Ich kann Schwedisch. Und deswegen habe ich natürlich auch einen ganz besonderen Bezug zu diesem Mann. Der spielt ja in einer Nationalmannschaft, von der er weiß, mit der werde ich nichts holen. Und so kamen die ja auch beim Jubel dahin. Also ich meine, Zlatan macht alle drei Tore. Die Schweden drehen völlig frei. Das ist ja eher ein ruhiges Volk, aber die haben eben ihren Zlatan. Ja, und die kommen fast entschuldigend dahin und sagen, ja, tut mir leid. Ich meine, wir wissen ja, du bist so viel besser als wir, aber danke, dass wir mit dir spielen wollten. Ne?
Danke, dass wir dasselbe Trikot anhaben, ja.
Zlatan, der dann aus Rosengurt, ne, das ist ja in Malmö der
also Slum,
ein Problemstadtteil, definitiv, als er da auszog. Ich glaube, zerrüttete Familienverhältnisse und dann ging er zum Training von Malmö FF. Das war sein erster Verein. Sie verzeihen es ihm heute eigentlich nicht, dass er nicht bei Malmö FF investiert. Er hat bei Hammarby, das ist ein anderer Verein, ist er als jetzt Anteilseigner eingestiegen. Ah, okay. Ja, in Schweden ist das wirklich, also Malmö FF ist auf den gar nicht so gut zu sprechen, auf den Zlatan. Deswegen wurde auch die Bronzestatue von ihm in Malmö. Kennt man die Bilder auch, ne, dass sie da irgendwie vom Sockel gestoßen wurde und immer wieder beschädigt wurde. Der hat ja Räder geklaut, um mit dem Fahrrad zum Training von Malmö FF zu fahren. Ne? Also er hat natürlich echt wahnsinnig viel erlebt. 13 Mal Landesmeister geworden in den diversen Ligen in Italien, Fußballer des Jahres mehrfach. Er ist ein überragender Spieler und einer, ich war jetzt in Schweden, mein Sohn und ich, wir angeln gerne, waren wir im Angelshop und da sagt er zu mir, du Papa, hier ist übrigens ein Köder von Zlatan Ibrahimovic. Ich so, was, in Schweden, gehe ich dann so hin? Und in der Tat, was die wenigsten wissen hier in Deutschland, der ist leidenschaftlicher Angler. Und da gibt's in Schweden einen Hechtköder, der wirklich Zlatan heißt. Das ist ein ganz aggressiver Köder, so ein 20 Zentimeter langer Gummifisch fürs Hechtangeln. Der ist ein, ja, und ich war letztens in...
Aber da sieht man nicht, jetzt nicht seinen Kopf oder hat keine
Rückenlobe oder so. Das ist auf jeden Fall, sieht ein bisschen aus wie ein Hai, ne? Das auf jeden Fall. Das Irre ist, dass dieser Zlatan Ibrahimovic natürlich seine total barocken Seiten hat. Also die Selbstinszenierung. Er muss ja immer über sich selber eigentlich auch lachen. Er ist ja Mr. Cojones, ne? Am Plauer See in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Angelguide, mit dem ich unterwegs war. Und der hat mir erzählt, ein anderer Angelguide hat sich total gewundert, dass am Tag, nachdem mal einer dahin gefahren war, mit ihm auf dem See angeln war. Hechtangeln in Norddeutschland ist sehr beliebt, in Schweden, muss man wissen. Der hat sich gewundert, dass sein Facebook-Account auf einmal explodiert ist und er wusste gar nicht, wen er da als Guide hatte. Da war Zlatan Ibrahimovic mit dem Helikopter hingeflogen. Ja, geht mit dem Typ Hechtangeln. War ein ganz netter, der Zlatan war easy, wollte ein paar Hechte angeln und flog dann wieder zurück, hat dann vielleicht was gepostet und auf einmal explodiert der Account, der Facebook-Account von diesem Guide. Aber der war total easy und ganz entspannter Typ.
Er spricht für Zlatan.
Ja, total. Und in Schweden, meine Mutter hat mir, also die hat auch die Biografie, ich habe häufiger schon über meine Mutter gesprochen, eine wunderbare Person, ich bin pietistisch erzogen, eine sehr, sehr fromme und dem Menschen zugewandte, höfliche Frau, meine Mutter, aber den Zlatan liebt sie eben auch ja, und findet den irgendwie gut und findet den irgendwie spannend. Also der Zlatan ist für die Schweden eine richtig große Nummer, auch fürs Schwedische Institut für Sprache. Das Wort Zlataneda, also das Verb Zlataneda, ist wirklich offiziell jetzt ein Wort im schwedischen Sprachgebrauch. Das
heißt, bedeutet?
Etwas dominieren. Du sagst, man, oh, Hans Zlataneda, Herr. Also der Zlataniert. Das ist echt so. Bei Zlatan Ibrahimovic. Ich meine, das ist ein geiler
Zlataneda.
Typ. Auch Zlataneda. Und wenn es dem ein bisschen zu blöd wird, er führt ja fast alle Interviews auf Englisch, dann nimmt er ja auch mal Leute Volley. Szene, er steht da mit vielen Journalisten und einer ist ja mittlerweile gängig so, dass man als Journalist, als Fragensteller auch die eigene Kamera wegen des geringen Budgets hat und Fragen stellt, obwohl man die Kamera auf der Schulter hat. Und so war das.
And you know better football than me?
No.
So why are you talking?
I ask you, I do my job.
Are you a journalist or a camera guy?
I am journalist. Before.
So why are you holding the camera? You should have a camera guy,
because
no?
Because my boss wants to meet you.
So he's low budget.
Also wie man mit so wenigen Worten jemanden Volley nehmen kann.
Er hat ihn einfach in dem Moment vernichtet. Zlatan Ibrahimovic. Aber soll ich dir eins sagen? Ich finde den Typ ja überragend. Der wohnt ja mitten in Stockholm, hat da, glaube ich, eine alte Kirche umgebaut und da wohnt er.
Kirka.
In Kirka. Und ich finde solche Typen einfach spannend. Und geht ja mir irgendwie darum, irgendwie einen Plot zu finden bei jemandem. Ich finde, der beste Plot ist er selbst in einem Gespräch
mit einem englischen Journalisten. Da ging es um große Stürmer, große Spieler und hier ist die Sequenz.
For me, I like a striker that makes the difference. Lukaku is strong. He's more the physical player that scores a lot of goals. Aguero is good.
He didn't say yourself. I was expecting you to say me.
Lions, they don't compare themselves with humans.
Lions don't compare themselves.
Löwen vergleichen sich nicht mit gemeinen Menschen.
Also, du kannst Löwen mit normalen Menschen nicht vergleichen. Zlatan Ibrahimovic.
Wäre eigentlich schon das Schlusswort, Sven. Aber du hast mich mit dem 4:4 auf die Idee gebracht, dass ich ja auch mal ein 4:4 als Reporter übertragen habe. Auch in der 4:0 Pausenführung. Und es geht natürlich nochmal um Schalke 04 und um Borussia Dortmund.
Wieder Schalke.
Ja, du, ich war damals bei diesem Derby 2017 dabei und es war an meinem Geburtstag tatsächlich.
Deinem Geburtstag?
An meinem Geburtstag durfte ich dieses Spiel übertragen und es hat mich so gepackt. Also dieses 4:0 stand ja nach 25 Minuten schon 4:0 für die Dortmunder und dann hat Schalke im zweiten Durchgang das Spiel nochmal geöffnet. Und das war völlig jenseits alles von vorstellbaren Dingen, die ich im Fußball schon mal gesehen habe, weil Schalke einfach so viel schlechter war.
Das war Domenico Tedescos großer Sieg, genau. Ne?
Das war ein 4:4 und ich bin damals in der Nacht danach habe ich total unruhig geschlafen, weil es mich absolut aufgewühlt hat, dieses Spiel. Dieser Kopfball von Knalldonaldo in der Schlussminute der Nachspielzeit nach einer Ecke. Es war einfach unfassbar, ein unfassbarer Kick. Eines der mitreißendsten, besten Spiele, die ich als Reporter je erlebt habe. Und am nächsten Morgen bin ich sehr früh aufgewacht. Und ich wusste, ich muss noch irgendwie darüber reden, muss noch irgendwas machen zu diesem Spiel. WDR 2 wollte da unbedingt noch was haben. Und da habe ich so nachgedacht und habe gesagt, du kannst eigentlich mit schnöder Prosa kannst du es gar nicht beschreiben. Du musst es irgendwie versuchen, in ein Gedicht zu packen, weil es für mich im übertragenen Sinne auch ein Gedicht gewesen ist, dieses Spiel. Und dieses Gedicht habe ich quasi heute nochmal rausgepackt und mitgebracht.
Da machen wir ein rotes Schleifchen drum und hören jetzt Burkhard Hupe und sein Gedicht.
Das Tosen. Das Tosen tobt noch in den Ohren. Ja, Dortmund hat 4:4 verloren. Schwarz, Gelb, Blau und Weiß für Geschichtsbücher und Taschentücher. Vergnügungssteuerpflichtig, denn so viel Spaß macht süchtig. Ja, Schalke hat 4:4 gewonnen und dabei grottenschlecht begonnen. Aus 0:4 wurde 4:4, wurde Liebe zum Revier. Schwarz, Gelb, Blau und Weiß, ein Abenteuerspielplatz toben, ein dauerlachend leuchtend loben. 80.000 Augen, Ohren, Herzensgäste erlebten eines dieser Fußballfeste, eines dieser weiste noch damals Spiele. Und davon gibt es gar nicht so furchtbar viele. Schwarz, Gelb, Blau und Weiß, das war echt mal heißer Scheiß. Das war Herzrasen auf dem Herzrasen. Das Tosen tobt noch in den Ohren, am Tag danach wie neu geboren.
Wie schön, Burkhard.
Ja, es hat mich damals, es hat mich wirklich so, wenn ich heute dran zurückdenke, kriege ich noch wieder wirklich dieses besondere Gefühl, weil es einfach so ein besonderer Nachmittag gewesen ist und ich meine, wir treffen uns ja hier mitten in Pandemiezeiten und wir haben wieder kaum Zuschauer in den Stadien, wenn überhaupt. Und dann sich so an die 80.000 zu erinnern und an diese Fassungslosigkeit im Stadion, an diese grenzenlose Begeisterung links und grenzenlose Enttäuschung rechts und dann schlägt es genau ins Gegenteil um. Fantastisch.
Man hält ja nichts fest, man hält diese Momente nicht fest, man hält das 4:4 nicht fest. Also das rutscht ja immer weiter. Wir sind ja wirklich auf einer Zeitachse unterwegs. Und irgendwie, wenn ich Jogo Bonito mit dir mache, habe ich den Eindruck, ich bekomme das wirklich nochmal gehalten, gepackt und nachgefühlt. Ich glaube, das ist es, was mich persönlich so glücklich macht, wenn wir uns immer wieder eine Überschrift geben und immer wieder eintauchen in die Geschichte. Es ist so ein reiches Gefühl in dem Moment. Auch so eins, wo ich selber Dinge unter Kontrolle dann habe.
Ja, wie schön. Es geht mir genauso. Und wir haben ja auch, apropos Überschrift, noch nach einer Überschrift gesucht für unsere nächste Folge.
Welche ist es? Ist es jetzt schon die 10. oder 9?
Die 11. kommt jetzt.
Die 11. schon?
Ja, es kommt dann die 11. und wir hatten ja uns vorher quasi verständigt, dass wir uns mal um Fußball-Weltmeisterschaft, dass wir das erste Special machen. Am Ende des Jahres lauert ja schon die große Gefahr in Katar.
Also du willst jetzt mit WM-Specials in regelmäßigen Abständen hin nach Katar, so eine Art Road to Katar, oder was?
Würde ich schon sagen.
Sollen wir unser erstes WM-Special machen dann?
Ja, so hatten wir uns doch, also hatten wir da nicht mal drüber gesprochen?
Ich finde das in Ordnung. Nein, dann machen wir nächste Folge das WM-Spezial.
Ja, und ich habe, wie gesagt, ich habe mir nach einem Titel gesucht und folgender Titel ist mir eingefallen.
Ich kenne ihn wirklich noch nicht.
Nein, ich würde es gerne Abseits der Moral nennen.
Wow.
Also ich finde es ja jetzt blöd, irgendwie sozusagen, das war die WM 1950, das war die 1962. Nein, ich finde, wir machen was abseits der Moral. Wir machen Fußball-Weltmeisterschaften unter unwürdigen Voraussetzungen. Weil dann haben wir im Prinzip, dann ist das richtige Teasing oder der richtige Weg in Richtung Katar, finde ich. Und der Untertitel wäre dann quasi Weltmeisterschaften im Zwielicht.
Okay, aber ich finde, wir müssen das WM-Spezial abseits der Moral nennen. Mhm. Also das ist schon als Special, WM-Special. Abseits der Moral ist total, also greift das nicht sogar zu kurz? Wir werden das mit Leben füllen, abseits der Moral, oder?
Da kannst du dich drauf verlassen.
Ja, wir machen jetzt Hausaufgaben. In 2 Wochen hören wir uns dann hier wieder, liebe Leute. Das Leben ist ein wunderbares und die Dinge, die wir heute erzählt haben, gehören eben, das wissen wir, auch dazu. Es waren alle Farben dabei. Helle, lustige, traurige, dunkle, alle Schattierungen des Lebens.
Ja, ich bin jetzt so erschöpft, ich mache die Augen zu.
Burkhard Hupe und
Sam Pistor
sagen auf bald. Tschüss.
Bis dann.
Jogo Bonito. Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.